Ich denke mal, wird so ein Grundsatz ein, wo wir hinschauen müssen und dann schauen wir es über die Beispiele bzw. über das, was ich jetzt glaube, was ihr brauchen würdet für den Alltag. Einfach, wo kommen wir hin heute? Wir müssen mehrere Dinge berücksichtigen. Trauma ist mit dem Riesenkomplex. Ja? Um es schnell zu veranschaulichen, ist es immer gut, einmal zu überlegen, was macht es denn? Nämlich das, was neurophysiologisch dein Gehirn macht, beziehungsweise neurobiologisch der ganzen Hormonebene. Weil dort hängt natürlich alles dann an Methodik drauf. Und da habt ihr natürlich genug Möglichkeiten, damit umzugehen, gerade in diesem Bezug Gesprächsführung, Stabilisierung, beziehungsweise dort liegen auch die Erklärungen drauf, eben warum kommen wir dann in den Substanzgebrauch rein, warum haben wir das Thema einfach mit den Bildungstraumatisierungen, Bildungsstörungen, im Hintergrund eben Rechtsradikalisierung, andere Themenbereiche etc. Und damit muss man dort hinschauen, wo eben diese ganzen suizidalen Schichten sind, die depressiven Schichten sind, was einmal diese Basis angeht. Und damit muss ich mal berücksichtigen, dass wir von zwei Dingen reden. Das eine ist nämlich die Tatsache, dass jeder Mensch in der Biografie hat. Also Biografie gibt es nicht. Ja. Der Unterschied ist nur immer, habe ich objektive Faktoren in meinem Leben gehabt, die das eigentlich ausgeglichen haben, und wenn ich das nicht habe, dann sind sie diese sogenannten Mittlerfaktoren, sprich diese erschwerenden Dinge, und damit, wo komme ich in die Traumafolgeerkrankung, weil dort fangen wir diagnostisch an. Und dann, wir unterscheiden ja auch Menschen, die quasi von Traumarisikofaktoren betroffen sind, das ist oft was anderes, die wollen uns aber diagnostisch, sie fallen zwar auf mit Einzelbausteinen, gerade wenn es um diesen Bereich Hyperarousal geht, das erkläre ich dann extra, aber nicht jeder ist deswegen traumatisiert, auch wenn die Jugend so eine Sprache hat. Ich finde das eher ein Vorteil in der Arbeit, dass sie mit dieser traumaassoziierten Sprache kommen, weil du viel schneller mit ihnen arbeiten kannst, ohne dass sie es checken. Aber offensichtlich checken wollen sie teilweise eh nicht. Aber man guckt immer die Abwehrhaltung, so real haben sie nichts. Ich finde es eher praktisch, wenn sie mit dem herumhausieren gehen, ich habe meine Trigger und eben sie fühlen sich schon aggro und dies und jenes, dann kannst du besser ins Emotionskonstrukt reingehen. Und für unbedrohlich. Ja. Aber das schauen wir uns dann auch an, wie so Gesprächsführungen ausschauen können. Das, wo wir immer hinschauen, ist so über die Timeline auf zwei Ebenen. Entscheidend für uns sind die Bereiche eben 3/6 Jahre. Alles, was zwischen 0 und 6 Jahren quasi drinnen ist. 3 bis 6 diese Graduierung ergibt sich ja dahingehend, dass Kinder sich unterschiedlich entwickeln. Manchmal so schneller, manchmal so langsamer. Und bei 6 ist aber der Marker dieses sogenannten frühkindlichen Bereiches, weil wir hier zwei Ebenen haben, die aufeinander einprallen. Das eine sind diese sogenannten Trauma-Risikofaktoren, vielleicht gleich noch dann. Das zweite ist die Bindungsebene. Weil wir ja in der Form vom Traumatyp 2 reden. Der Traumatyp 1, das ist alles, was einmalig ist, nicht von Bezugspersonen ausgehen und damit in diese Kategorie Unfälle, Überfälle, Erkrankungsgeschichten und die ganzen Naturkatastrophen natürlich. Ja. Also alles das fällt dort rein. Wir sind ja da im Typ 2 unterwegs. Und das ist ja auch der Typ, den wir hauptsächlich sehen werden. Ihr werdet wahrscheinlich einzelne Jugendliche erleben, die vielleicht Typ 1 Traumatisierung haben, weil irgendjemand beim Verkehrsunfall stirbt oder durch eine schwere Erkrankung, Angehöriger, dies, jenes, aber das ist ein Akutbereich.
Und das ist Flucht auch?
Nein, Flucht ist was ganz Spezielles. Flucht ist eine sogenannte sequenzielle Traumatisierung. Das ist nämlich die Super-Challenge und da kommen wir in den Bereich der dissoziativen Störungen, weil das habe ich schon gemerkt. Ich muss euch den nämlich auch erklären, weil die Migrationsleute haben noch ganz einen anderen Hintergrund. Und das deckt sich aber mit denen, die in diesen Sucht-Depressionsbereichen drinnen sind. Da geht es nochmal diagnostisch um was ganz anderes, aber so, dass es für euch pädagogisch verständlich ist. Weil pädagogisch muss ich es wissen, dann kann ich leichter mit ihnen arbeiten, nämlich einen Zugang finden. Aber da komme ich dann noch hin. Das damit ist das, was wir uns anschauen, eben diesen Bereich noch im Typ 2. Das ist alles Trauma-Risikofaktoren, die dann einprallen, die eben langanhaltend sind, mehrfach sind, in der Entwicklungsphase, nämlich hier bis maximal 6 und im zweiten Bereich, und das ist das, was euch auffallen wird, so stärker im Bereich der Pubertät. Die wird nämlich so gern übersehen, fachlich gehört es aber mit rein, dass es wieder um diese neurobiologischen Zustände geht, Östrogen- und Testosteron-Prinzip. Das erkläre ich aber dann, was die Hormone benutzt wurden. Damit muss ich dort gut reinschauen. Wir graduieren momentan im Fachbereich zwischen 11 bis 13 Jahren. Das ist doch ziemlich weit runter, weil es eben wieder um den Punkt geht, wo die hormonelle Veränderung beginnt. in etwa viel lästig werden. Wieder was anderes. und damit schauen wir einfach dorthin. Die Mehrheit der Traumafälle, die grundsätzlich in Behandlungsan beziehungsweise auftauchen, die kommen eigentlich alle aus dem vorderen Bereich. Das heißt, da ist schon ziemlich früh was passiert, eben in Bezug auf diese Traumarisikofaktoren. Aber da sprechen wir ja von Dingen wie eben. Weil es da nämlich wirklich um diesen Bereich geht, eben der Traumarisikofaktoren. Da reden wir von Risikofaktoren, eben die psychische Erkrankung von Elternteilen. In diesem psychischen Erkrankung ist alles drin. Ja? Von den ganzen bipolaren Formenkreisen bis hin eben zu Persönlichkeitsstörungen, eigenen Traumatisierungen, eben Borderline-Systeme und. Also da hat alles drin. Bei den Risikofaktoren haben wir aber natürlich ganz massiv diese emotionale Vernachlässigung. Und die hat eine mehrfach Bedeutung derzeit schon am Markt, weil mit dieser emotionalen Vernachlässigung uns die ganze Feinfühligkeit fehlt. Das ist dieses Modell der elterlichen Feinfühligkeit, zumindest eigentlich gehört uns schon einmal, wie eben die Interaktion mit Kindern ausschauen soll, nämlich insbesondere auf der Bindungsebene. Und damit haben wir dort ein bisschen so eine Challenge drinnen, einerseits die Veränderung seit Corona, das ist ein großes Thema, dass Feinfühligkeiten einfach zurückgegangen sind und der massive Medienkonsum. Weil der Medienkonsum ersetzt natürlich kein emotionales Modell eben einer Erziehungsqualität durch Elternteile, weil die Kinder nicht mehr schwingungsfähig sind. Damit ist ja auch in der neuen Diagnostik für uns jetzt drinnen, dass gewisse Formen der Autismus-Spektrum-Störungen sind ja jetzt in die Traumafolgeerkrankungen reinkommen, weil das eben mit diesem fehlenden Spiegeln zusammenhängt. Wenn Kinder einfach keinen Spiegel haben, dann wirken sie autistisch. Korreliert aber immer mit der Bindungsebene und damit mit den Bindungsstörungen, gerade ins Brisch, weil damit ist da der Marker eben auf 6. Und das ist das, was wir dort einfach sehen, die Mehrheit hat hier das große Problem. Also 80% der Fälle kommt eigentlich aus dem Bereich, mag da dann unauffällig sein und poppt uns da aber extrem hoch. Das muss ja auch eure Erfahrung sein. Dass welche, die ihr schon drunter kennt, die jünger waren, plötzlich werden zu den oberen Backen. Die fallen da dann um. Aber das ist die Neurobiologie. Also das gehen die Systeme innen drinnen dann auf. Und damit schauen wir eben so diese Risikofaktoren, wo natürlich auch dieser ganze Bereich eben der ungebührlichen Macht und der psychischen Gewalt reinkommt, der emotionale Missbrauch und natürlich auch alles, was mit Gewalt zu tun hat, sowohl die häusliche als auch die direkte körperliche. Sexueller Missbrauch ist wieder ein ganz, ganz großes Thema, nämlich eher im Bereich des rituellen Missbrauchs, Kinderpornografie. Also das zirkt uns gerade ziemlich nach oben die Fallzahlen, wo wir in diesen Bereichen drinnen sind und es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Mädchen und Buben. Wenn man sich die Fallzahlen anschaut, dann sind wir eher so im 50-50-Bereich, Mädchen, die männlicherseits missbraucht werden, zu Buben, die weiblicherseits missbraucht werden. Also die Tatsache, dass Buben als Partnerersatz für ihre Mütter herhalten müssen, ist ein ziemlich großes Thema, eigentlich schon seit bei den 8 Jahren. Also das sieht man immer wieder stärker. Das Thema hat ja natürlich auch mit soziologischen Faktoren zu tun, immer mehr Alleinerzieherinnen, immer mehr wechselnde Partnerschaften. Und wenn eine Beeinträchtigung schon im Hintergrund ist, durch eine eigene latente Biografie, dann rutscht das oft und verschwimmt in die andere Richtung. Im Risikobereich ist natürlich alles drinnen, auch was Sucht angeht. Elternteile, die suchtabhängig sind, das ist genauso Thema wie diese Traumatisierungen durch Trennungen oder eben der gewaltsame Tod von Familienangehörigen, Kinder, die ihre Eltern suizidiert vorfinden. Oder wissen, eben so wie letzte Woche ein Zwerg einer kriegt mit 7, da hat der Papa eben die Mama umgebracht und damit, also der Papa ist 26 gewesen, die Mutter 24, der Papa hat die Mama umgebracht im Rahmen einer Affekthandlung und damit er den Mord quasi an ihr vertuscht, hat sie quasi die tote Mutter, sich selbst und die zwei Kinder, eben den Buben und die Schwester ins Auto gesetzt und sie gehen zugefahren. Und der Bursche ist der Einzige gewesen, der überlebt hat. Das ist eine ziemlich tragische Geschichte. Aber da hat halt dann natürlich der gewaltsame Tod eines Familienmitgliedes, das ist für dieses Kind, also da sind wir schon draußen, aus der Akuttraumatisierung, weil da ja schon eine Geschichte dem Ganzen vorausgeht, weil was ist das Thema in dieser Familie, wenn es überhaupt zu dieser Affekthandlung kommt. Das heißt, da haben wir schon eine gute Bindungsthematik drin gehabt. Das heißt, dort muss man dann extra hinschauen. Dann natürlich in der ganzen Migrationsbereich ist ein Riesenpotzen, weil man dort eben in diesen sequentiellen Bereichen ist. Und bei den kranken Kids müssen wir hinschauen, diese sequentielle Traumatisierung ist nichts anderes, als dass wir auf drei Ebenen achten. Wir schauen uns mal an, was haben die im Herkunftsland erlebt, wenn sie direkt vom Herkunftsland gekommen sind. Die zweite Ebene, die wir uns dort anschauen müssen, ist die Transgenerationalität. Sprich, auch wenn sie hier geboren worden sind, wo ist eigentlich die Ursprungsherkunft, auch wenn sie diese Länder gar noch nie gesehen haben. Aber so omnipräsent in der Darstellung, dass die da nicht nutzen können. Und dann natürlich eben, wenn wer auf Flucht war, was hat die Flucht mit gemacht, die Fluchtverläufe, was die jetzt einige auch kennen, die sind teilweise wirklich sehr grausig, also ziemlich zart. Und dann natürlich das, was sie da erleben und da erleben, es ist halt auch nicht immer ohne Flecken. Also man merkt ja auch generell, die Gesellschaftsveränderung hinterlässt halt auch Spuren und wird es den Migranten-Kiddies nicht gerade dienlich sein, sich zu integrieren. Weil gut, dort sind dann auch noch einige Sachen drauf. Und damit schauen wir dort auf diesen sequentiellen Bereich eben, weil die haben schon eine super Challenge in sich drinnen, was nicht mehr so einfach ist. Ausschlaggebend ist gerade in diesem Bereich da vorne immer das, was macht es mit einem. Und dazu muss ich mal berücksichtigen, was ist Trauma. Ihr werdet literarisch betrachtet und einer oder andere vielleicht hat sicher damit schon zu tun gehabt oder Dr. Google befragt. 100.000 Definitionen gibt. Ich finde es eigentlich am pragmatischsten, Trauma zu erklären mit dem, dass ich kein Handlungsmuster habe für eine Situation, in der Bedrohung, ernsthafte Verletzung und Gefahr auf mich einprallen. Weil das, was dort passiert, ist diese sogenannte traumatische Zange, tritt in Kraft. Die hat jeder Mensch auf dieser Welt, die haben im Magen Tierreich. Die sagt mir nichts anderes, dass ich drei Handlungsmöglichkeiten habe. Wenn Gefahr und Verletzung eben quasi vor mir stehen, ja, in welcher Form auch immer, dann kann ich entweder kämpfen, ich kann flüchten, und wenn beides nicht geht, dann erstarre ich. Und jetzt muss ich nur berücksichtigen, wir reden doch von einer Alterskategorie von nur bis maximal 6 Jahre. Und die Personen, die es ausüben, sind die direkten Bindungspersonen. Mehrheitlich betrachtet die Mamas und Papas klarerweise, aber in gewissen Familiensystemen auch Omas, Opas, das darf ich nicht unterschätzen. Und wenn wir Pferdelein haben, die schon mit 1, 2 abgenommen worden sind im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, diesen Pflegeeltern, auch da haben wir leider schwarze Schafe dabei, es ist nun mal so, ja. Die haben, aber es ist immer so eine Bindungsperson letztendlich, die auf das Kind einwirkt. Und damit muss ich mir überlegen, was hat ein Kind in dem Alter überhaupt für Handlungsmuster? Weil wenn ein Baby auf die Welt kommt, wenn man dann gibt die klassische Maslow'sche Bedürfnispyramide, was brauchst du? Körperliche Wärme und Geborgenheit. Ja? Das ist Mamas und Papas tun. Den ganzen Tag durch die Gegend tragen, lieb haben und spiegeln. Und da haben wir dann die artistischen Geschichten, spiegeln. Gucci, Gucci, Gucci. Du richtig gut, du kleiner Stinker. Machst du mit der Mama wuuu. Und das sind Spiegelungsformen. Und damit hat das Kind aber was, durch das, dass es weiß, dass es erwachsene Personen gibt oder Personen gibt, die auf das Kind schauen, das Kind kann ja nichts. Ein Baby kann atmen, ein Baby hat einen Saugreflex, ein Baby kann ausschreiben, Bibi und Gacki machen, ein Baby hat eine Motorik und Atmung, das muss man fertig im ersten Moment. Greifreflex, alle von euch, die Eltern sind, wissen das, der kommt ja erst. Und der Rest der Motorik kommt da erst, bis die Muskulatur, bis man anfängt, das Kopf verdrehen und alles. Die haben ja nichts drinnen. Und damit eben reift das Kind und damit das Gehirn, weil das macht ja die Neurophysiologie aus. Das Gehirn reift ja nur durch die Interaktion von außen. Weil was lernt das Baby in dieser Phase körperliche Wärme und Geborgenheit? Die geht ja quasi in der Bindungstheorie bis zum 8. Lebensmonat. Und das Kind lernt ja eigentlich nur, sich auf seine erwachsene Bezugsperson zu verlassen. Dass jemand kommt, der eben diese körperliche Wärme und Geborgenheit gibt, weil es die ganze Zeit herumtragt. Die erwachsene Person, die weiß, wann ist das Kind hungrig, wann muss ich die Windel wechseln, jetzt Gacki ist leicht riechbar, aber Bibi hat ja auch ausgetauscht. Wann hat das Kind Bauchweh und wann ist dem Kind vielleicht nur langweilig. Aber aus dem heraus, weil das Kind von außen die Versorgung kriegt, lernt es im zweiten Bereich Sicherheit und Vertrauen. Und ohne Sicherheit und Vertrauen habe ich keine Bindungsrepräsentation. Und damit muss man überlegen, was heißt das wieder für so einen Zwerg unter dem 8. Lebensmonat, wenn der ein Schütteltrauma erlebt. Das sind ja klassische Dinge, die wir dann reinkriegen, Kinder, die ein Schütteltrauma haben. Das ist ja absolute Bedrohung. Das ist ganz klar Todeskonfrontation. Und dort haben wir natürlich das Thema, das, was im Gehirn passiert. Das ist das, was ihr sehr wohl in eurer Arbeit mitkriegt und sehr wohl gut beobachten könnt. Das, was im Gehirn passiert, in dem Moment, wo jemand eben mit einer Situation konfrontiert ist, ist die sogenannte Dissoziation. Weil dem Baby bleibt nichts anderes über, Baby hat kein Handlungsmuster. Was wohl ein 6-7 Monate alter Zwerg für Handlungsmuster kämpfen?
Witzlos, das hat noch nicht einmal genug Motorik.
Flüchten?
Es kann noch nicht einmal gescheit krabbeln.
Also muss es in die Erstarrung gehen. Und in dieser Erstarrung trennt sich das Großhirn vom Kleinhirn, sprich der Denker vom Hässchen. Bitte, wo gemerkt, das ist ein Hässchen.
Ich kann keine zeichnen.
Ich versprich's auch nicht mehr, das ist Lernen. Und damit, wenn dieses Großhirn sich vom Kleinhirn trennt, kommt es zur sogenannten Dissoziation. Das ist ein unbewusster Vorgang im Gehirn, das ist ein Schutzmechanismus. Der tut was, der trennt einfach die Situation von der Emotion. Weil das ist ja Fritz, dass die Emotion des Erlebten im Kleinhirn dann verankert ist, beziehungsweise durch die Amygdala, durch unsere innere Feuerwehr, in eine Alarmierung fortlaufend kommt. Und damit hoppelt das Häschen uns bei einem 6 Monate alten Zwerg, nämlich sehr früh schon davon, weil das Großhirn, der Denker, ist ja für die Ich-Entwicklung zuständig, für Raum und Zeit zuständig und für Orientierung zuständig. Und damit habe ich aber das Problem, wenn ich so einen ganz kleinen Zwerg habe, mit einem Schütteltrauma, dann wird der automatisch sehr früh die Amygdala aktiviert, die innere Feuerwehr, mit ernsthafter Verletzung, Gefahr und absoluter Todesdrohung. Und die schreit fortan nur mehr. Weil in jede Situation, die das Kind dann fortlaufend kommt, weil ich da kein Wissen noch drin habe und du auch nicht. Wir kennen zu dem Zeitalter ja noch nicht viel. Ja? Da bilden sich gerade Gehirnregionen aus, im Alter von 6 bis 9 Monaten. Neuronalen Anlagen haben wir zwar im Mutterleib drin, aber ich habe ja keine Informationsqualität. Ein Baby weiß ja noch nicht, kann in dem Alter noch nicht steuern. Der Thalamus ist uns ja noch nicht da. Thalamus ist jene Hirnregionsbereiche mit dem Hypothalamus, der uns Erwachsenen eigentlich stereotype Abläufe von uns vorgibt, ja? Weil wir so gelernt haben. Das sind die banalen Dinge. In der Früh aufstehen, auf den Wecker hören, aufstehen, Pipi gehen, nach dem Pipi gehen vielleicht Zähnchen putzen, danach duschen oder vielleicht hat man schon irgendwas, Kaffee schnappen, frühstücken, nicht frühstücken, wie immer. Aber unsere allen redundanten Abläufe, die froh der Kindinnen hat damit. Und damit springt es natürlich, weil worum ist mein Problem? Das Großhirn hat keine Ressourcen noch drin. Und wenn es keine Handlungsmuster und Ressourcen hat, der Teil muss keine Abläufe noch kennt, dann ruft man mein Häschen fortlaufend einfach durch die Gegend. Und die Kids, die habt ihr 100 Mal gesehen. Das sind so Geisterkinder. Im Kindergarten sieht das total schön. Da fahren sie ganz stark auf, aber auch im Jugendbereich sieht es so gut. Weil was haben die? Das sind so Kids, erstens haben wir den Eindruck, du schaust durch sie durch. Und die tun sie auch ganz schwer mit Blickkontakt halten. Und wenn sie einen Blickkontakt, dann ist immer so dieser Durchschau-Eindruck da. Und das zweite ist, du kriegst die einfach. Ne? Die haben keine emotionale Schwingung.
Die sind super easy auch im Umgang, weil die brauchen nichts.
Ja, die brauchen definitiv.
Die brauchen ganz viel, aber die brauchen nichts. Das ist so praktisch.
Ja, aber das ist gefährlich, weil wo sind sie auf der Bindungsebene, wenn ich die Bindungstypologie von einer Insel drüber lese, die sind in sich eine Vermeidung, einen Bindungstypus zu finden. Weil die haben einfach gelernt, sie können sich auf niemanden und nichts verlassen im Leben. Also kümmert die um dich selbst, weil sonst bist du verlassen. Und damit lassen sie keinen Zugang. Und die gehen ja da im Emotionskreis dann schon ins Norming, in diese emotionale Taubheit. Aber das ist genau der richtige Satz. Die würden am meisten brauchen.
Aber du hast aber keine Zeit.
Ja, und die fallen in allen Systemen, wenn wir ehrlich sind, einfach sehr pragmatisch auf. Weil die, die laut schreien und anderweitig, genau. Ja. Aber die sind ja auch die praktischen. Ja. Die sind in den Systemen, die, wenn ich sage, du, hilf mir bitte heute schnell das Geschirr da jetzt zusammenkommen. Ja. Da kann ich schon andere Sachen machen und pack einfach auch das, was da ist, ordentlich weg, dass das eben nicht austrocknet. Die machen da das. Wenn ich die Mülleimer auszulehnen, die machen da das. Die machen da alles. Die hinterfragen nichts. Ja. Aber die sind halt auch nicht laut. Und deswegen hätten sie mal gerne übersehen, dass die Braucher sind ja vom Emotionskreis ganz kurz viel. Nein, 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 nicht. Und das Problem habe ich aber gleichzeitig nicht nur bei diesen Kids aus dem Schütteltrauma. Das Thema haben wir ganz stark bei Adoptivkindern, wenn sie aus fremden Ländern kommen. Weil die Waisenhausbedingungen oder Abgabebedingungen dort nicht halt kurz nach bindungsförderlich waren. Also gerade mit dem Adoptiv- und Pflegeelternverband in Duren arbeiten wir ganz viel zusammen. Die haben ja viele Fallzahlen drinnen. Derzeit so 18-Jährige herum, die sind dann alle auswärtig. Damals war so eine Phase, eben Südamerika, Vietnam und Co. Da war das anscheinend so ein bisschen ein Trend. Aber die Kinder sind halt alle im Schnitt zwischen 4. bis 8. Lebensmonat abgenommen worden. Und davor haben die keine Bindungsrepräsentation gehabt. Wenn man sich das anschaut, wie die Kinder in diesen Waisenhäusern abliegen, dann ist das Baby, 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 Baby. Und zweimal am Tag werden sie auf den Haufen gelegt, dass sie körperliche Wärme haben, dann sind wir fertig. Aber denen fehlt Spiel komplett und denen fehlt ja alles an Sicherheit und Vertrauen. Das heißt, die haben das genauso drin. Und was bei uns natürlich ein haariges Thema ist, sind Kinder von suchtabhängigen Elternteilen. Mhm. Bei Blut haben wir natürlich die größte Challenge drauf. Die Untersteuereltern, die suchtabhängig sind, nie, dass ihre Kinder nicht lieben. Nur die Sucht ist ein Hund, die treibt einfach. Und ich arbeite gerade selber mit einer Mutter, die ist 27, die hat jetzt wieder ein Zwergerl. Das Mädel ist jetzt 8 Monate alt, eben die anderen 3 Kinder sind alle abgenommen worden von der Kinderjugendhilfe und sie wehrt sich halt natürlich massiv, dass jetzt dieses Kind auch wieder wegkommt. Ganz klar. Nur, es ist halt nicht realistisch. Weil auch wenn man es mit flexiblen Hilfssystemen, Familienentlastung, mobile Betreuung, weil was tut sie denn? Die Jenny ist eine, das fängt schon an, dass Tag-Nacht-Rhythmus bei ihr ein massives Thema ist und sie kommt dann in der Früh irgendwann halt mal gerade um Viertel 8 auf. So, aber jetzt muss ich schauen, dass ich bis 7:30 in der Apotheke ist, wo mein Ersatzprogramm, Abos geben 7:30 bis 8 Uhr vor, weil das soll ja keine Vermischung mit den anderen Patienten geben oder Kunden, die halt ein Kopfwehtablettchen haben wollen oder den Blutdrucksenker. So, jetzt setzt sie mal dort schon wird hin, dass sie einfach in die Abo kommt und ihre Sachen holt. Die mehrheitliche Zeit davon vergisst sie die Kleine an. Sie checkt es einfach nicht. Ja. Weil da ist nur Firm, sie und Laufen, weil sie braucht. Brauchen tut sie es aber nicht für den Konsum, sondern das, was man klassisch in der Polytoxikomanie hat. Sie braucht es, damit sie ein Teil wieder nach oben kriegt oder irgendwie verschwinden lässt, um es auszutauschen. Und dann braucht sie die nächste Zeit, dass sie halt irgendwo dann auf den Schwarzmarkt geht und schaut, wo sie tauscht, wie sie tauscht. Hier und da oft natürlich auch schon in der Beschaffungsprostitution drinnen ist, wenn sie nichts Gescheites einfach aufstellen kann, die Kleine liegt und so weiter an der Hand. Und damit kann man schon vorstellen, eben dieses Kind, du siehst das heute auch schon. Weil was sehen wir beim Zwerg schon? Die Kinder, was wird denn das Baby tun? Im Grunde genommen, das Baby kommt irgendwann in der Früh auf. Also ein Kind schläft ja nicht so lange. Was wenn man haben? So 5, 6, genau. Und schreit und schreit und schreit. Würde man jetzt nicht. Sie wird es einfach nicht, ja, weil sie durch ihre eigene Geschichte, die ist auch noch fertig geworden. Und wenn sie aufsteht, ist halt das Schreien schon vorbei, weil was hat das Kind gemacht? Wieder, kämpfen kann es nicht, flüchten kann es nicht, das Kind ist im Fries. Und das sehen wir bei dem Kind schon, das Kind ist schon hochapathisch. Und es hat eigentlich schon aufgegeben, das schreit nicht mehr. Und das macht sie dann auch so schwierig in diesen Erklärungen, weil sie sagt natürlich, eben ihr Kind ist eh so brav, sie macht alles richtig. Ja, ihr Kind ist nicht brav, ihr Kind hat so abgehakt. Aber der Zwerg hat schon eigentlich massive Schädigungen drinnen in diesem Spaltungsbereich, Großhirn-Kleinhirn-Prinzip und damit eben dort und schon drinnen hängt, unabhängig von der Tatsache, dass der Zwerg ja auch natürlich einen Suchtmittelentzug mitgemacht hat. Darf ich auch nicht unterschätzen, die Folgen sehen wir erst frühestens auf dem 3. Lebensjahr, weil vorher braucht man neurologisch dort gar nicht ein, weil da hätte man zu viel Differentialdiagnostik. Da kannst du es noch gar nicht sagen, wie sich das Neuronal dann einfach entwickeln wird, wo der Entzug angedockt hat. Aber damit haben wir jetzt schon die Challenges so früh, wo die Kinder eigentlich schon außergebrochen werden. Weil was heißt denn letztendlich, wenn der Denken, das Großhirn und das Wesen voneinander auseinandergehen? Diese Dissoziation macht ja noch etwas. Die Dissoziation führt ja dazu, dass man mal Reflexionsfähigkeit im Thema brauchen kann. Und das ist ja auch das, was ihr in eurer Arbeit bei Kids sehen werdet, die Traumafaktoren mit sich bringen, die sind auch ganz klar traumatisiert sind, weil sie nicht reflektieren können. Weil auch fortlaufend, das ist ja die Krux, wenn ich da vorne im Alter von 0 bis 6 eben diese langanhaltenden, mehrfachen und durch Bindungs- und Bezugspersonen initiierten Trauma-Risikofaktoren in mir trage, dann bleibt mir die Ausprägung des Häschens ja mein Leben lang. Außer ich lerne es zu stabilisieren, beziehungsweise die, die dann schon in den dissoziativen Bereich rutschen, wenn es nicht antriggert wird. Dann sind sie blutunauffällig. Weil, was sehen wir? Wenn ich den Maxi drüber lege, der Maxi ist eben ein Klient. Mit 17 derzeit, der Maxi ist ab dem 4. Lebensjahr von seinem Vater geprügelt worden. Auffällig war es dann eben, also im Kindergarten war es auffällig schon das erste Mal, durch das verpflichtete Kindergartenjahr, weil sonst wäre es eigentlich eh kaum aufgefallen, dass der Maxi eigentlich ein Kind war, der Oberrabauch hat. Also so die klassischen, die in der Früh da schon einstürmen, schon sich da mitten in den Raum stampfen, oh, fahr mal, ich bin da. Und da schon, ich will, schreit, ja. Und der ständig halt irgendwas hat, und wenn andere da sitzen und zusammen spielen, wo er schon hingeht, innen die Sachen, genau, alles zerstört, wegnehmen, wegtun und prinzipiell nicht her. Und du siehst bei denen, ja, die sagen ja eben, da kommen oft diese Falschdiagnosen ADHS zum Tragen, wobei das ADHS ja wohl eine Rolle spielt im Hintergrund, aber es ist ein anderes Thema. Aber das erkläre ich dann extra. Aber du siehst ja, sie sind ja wie die Duracell-Hasen, die du rufst. Und damit, ja, nein, 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 nicht, weil was hat denn der Maxi in seinem Häschen abgespeichert im Emotionskreis? Mit 4 hat der Maxi das Problem ja genauso gehabt. Kämpfen gegen Papa war witzlos, der Papa ist groß und stark. Probieren tun sie es ja eh. Aber probieren ist bei denen ab 4, da sehen sie sich, da checken sie ja schon mehr. Nur, das sind halt ihre Abwehrhaltungen. Flüchten, er ist auch lieb, ja, wo soll er denn hinlaufen? Sie tragen uns zwar Flucht, indem sie sich da hinten hinter der Couch verstecken, das sieht man ja dann auch in ihren Settings. Wenn sie dieses Verstecken anfangen oder in Zweitdecke drüber oder unters Bett oder in den Kasten rein. Aber de facto mehr Möglichkeit der Flucht hat er nicht. Und er kommt aus dem System nicht raus, weil es ja langanhaltend war, weil sie zwar im Kindergarten auffallen, aber im Kindergarten hat man es quasi drüber gehoben, mit dem Vater legen wir uns nicht an. Weil der ist halt ein bisschen heftig, wir lassen ihn so durchrauschen, weil so sich quasi die Primärpädagogik, die Volksschule drum kümmern. Und in der Volksschule war es dann Volksschule 1, Volksschule 2 und dann die dritte mit Integrationsklasse, wobei er und ein zweites Kind die einzigen in der Integrationsklasse waren. Nicht einmal mehr das war schaffbar, weil dort war er schon so fremdgefährdend. Du hast keine Schere liegen lassen können, da ist nichts gegangen. Also da kannst du dir sehen, wenn du zugegreifst im falschen Moment, die Schere in deiner Hand drinnen. Und der ist nur Stoff gefallen. Bis es halt dann eben die ganze Mühle ins Laufen gekommen ist, mit 9 hat er dann die erste Unterbringung gehabt im Bereich einer Pflege. Familie, weil sie noch auf Rückführung gehofft haben über die Mama, weil die Mama war halt beschwichtigend. Die Mama war eher die, die seit Täter loyal war, und der Maxi hat dann auch damit gesagt, hat, er darf nicht reden über die ganze Geschichte, er muss seinen Mund halten, weil das Ganze eben quasi, und wenn der Maxi sich versucht hat, dem anzuvertrauen, die Mutter das Kind dahingestellt hat, dass er das Kind der Lügner ist. Der Maxi hat so eine weitreichende Fantasie, der lügt, so sie wissen auch nicht, was sie mit dem Kind tun soll. Also die hat die Schuld umgekehrt gemacht beim Buben. Und dann ist eher klassische stationäre Karriere bei ihm gewesen, eben mit dem, dass er Einrichtung 1, Einrichtung 2, Einrichtung 3 und irgendwann ist er dann, weil niemand mehr in Österreich wurde, bei uns gelandet, weil er schon so viele Delikte am Kerbholz gehabt hat und natürlich über die Körperverletzung ziemlich zart aufgefallen ist und mal durch das Programm gefallen ist. Und natürlich Sucht initiiert worden. Nur, was hat das Kind gelernt davor? Ab dem 4. Lebensjahr, der hat ja noch doppelte Ebene. Da kommt er nicht mehr in dieses normale Freeze rein, sondern da kommt er in diese sogenannte Unterwerfung, Submission. Nämlich, das ist noch eine Form der Steigerung im Rahmen des Dutscher-Reflexes, aber was tun die Kinder? Und das sieht man ja im Alltag. Die kennt sicher auch, das sind diese kleinen Provokateure. Der Maxi hat daheim, was macht es denn mit dem Maxi? Weil im Grunde genommen, dem sein Emotionskreis, der Häschen, das ist das, was sie wissen muss im Traumabereich. Speichert alles ab, was der Maxi während quasi den Traumrisikofaktoren, wenn sie den einwirken, ab. Und wenn der Papa ihn prügelt, was wird denn der abspeichern? Ein Mut, ein Putzen, Angst. Eine ganz eine große Hilflosigkeit. Eine ordentliche Wut auf die Mama, weil sie ihn nicht hilft. Ganz klar. Ja. Und Schmerz. Da wäre nicht unterschätzen. Das tut ja weh. Und das merkt sich die Amygdala. Und die Amygdala, die innere Feuerwehr, tut dann damit was. Deswegen folgt der Maxi auf. Im Moment, wo der Maxi bei dir eingeht. Und da sind diese Trigger. Deshalb so finde ich die Jugendsprache oft ganz gut, wenn sie sagen, sie fühlen sich jetzt getriggert. Und das Einzige, was ich machen muss, ist fragen, durch wen oder was. Und dann weiß ich, ist es nur just for fun. Oder gibt es wirklich einen Trigger? Mit den Trigger muss ich mal als erstes außerfinden, weil genau die Trigger sind die, die ja dazu führen, dass es dann eben zu Situationen kommt. Weil was tut denn? Er geht bei der Tier ein und wittert einmal mit seiner Hypervigilanz, diese erhöhte Wachsamkeit, das hat er lernen müssen. Er muss ja jeden kategorisieren, so schnell wie möglich, weil es kann alles Gefahr bedeuten. Das tun sie auch, das kennen sie auch von der Arbeit. Sie checken uns zuerst alle mal ab, bis sie irgendwo andocken anfangen. Und wenn sie andocken, dann docken sie immer mit dem Bindungstyp an. Am offensichtlichsten sind die, die natürlich unsicher ambivalent gebunden sind, die kleinen Klammerer. Die ketten sich an drei Beinen und die kannst du nicht abschütteln, weil die haben ständig irgendwas. Ja? Die brauchen permanent was, die wollen ständig was sagen, die geben nie eine Ruhe. Und wenn du fünfmal sagst, du ich deine Leibhaniere, regnest du trotzdem noch weiter. Also nicht einmal diese Wahrnehmung haben, wir haben da auch noch jemanden dran. Aber die sieht man eh recht schön. Weil sie einfach mit dem eingehen in die Situation. Weil, was ist denn Angst im übertragenen Sinne dann? Dort, wo sie eingehen und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, werden sie hilflos. Und durch die Hilflosigkeit kriegen sie Angst. Und über die Angst fährt das Häschen hoch und zerstört gleich einmal alles, weil dann halten sie die Kontrolle über die Situation. Es ist ja keine Bösartigkeit, was sie tun, sondern sie versuchen mit diesen bizarren, abstrusen Verhaltensweisen die Kontrolle über Situationen zu wahren, auf der einen Seite, und auf der zweiten Seite eben durch diese Provokation die Kontrolle über die Situation zu wahren. Weil was hat denn der Maxi daheim lernen müssen, der Papa? Der Maxi hat eins lernen müssen. Der Papa bei der Tür einer kommt, riecht er auf 10 Kilometer, wenn der Papa zu offen ist. Und der weiß genau, wie der Papa drauf ist. Nur, der Maxi setzt sich nicht mit dem Papa da auf die Couch und tut mit dem Fernsehen schauen und schaut zu, dass der Papa noch 2-3 Bier trinkt und 3 Schnaps. Der Maxi provoziert ihn sofort. Das ist die einzige Chance an Kontrolle über die Situation, dass ihn der Papa gleich schluckt. Und dann ist es vielleicht vorbei. Aber dann hat der Maxi den Hund gehabt. Und das ist ja das Muster, was er innerlich erlernt hat, bevor ihn wer angreift, in sein Körperschema reingeht. Gleich steht er zu und dann ist vorbei. Und da reicht eine kurze Mimik, eine kurze Gestik. Das sind ja oft die Aussagen, die sie dann tätigt. Der hat mich schief angeschaut, deswegen habe ich zugeschlagen. Naja, weil es um diese Hypervigilanz in diesen Triggern geht, dieser kleine Blick, der irgendwo eine Assoziation zum Blick dort und damals des Papas hatte, bleibt in der Gegenwart aktiv. Weil das Problem ist, das Häschen, das Kleinhirn, die Amygdala, ist die Vergangenheit. Und das ist ja das, was Trauma im Alltag sichtbar macht. Sie hoppeln mit ihren dort und damals Häschen durch die Gegend und checken nicht, im Hier und Jetzt gibt es die Bedrohung nicht. Im Hier und Jetzt tun wir ihnen gar nichts. Geht einmal her, wie oft sie in einem Berufsleben in Situationen kommen, wo man echt den Eindruck hat, sie verwechseln einen komplett. Sie reden mit ihren Erfahrungen und denken so, das ist so richtig dieses Hallo? Naja, weil sie mit der Erfahrung eingehen. Weil der Denker, das Großhirn, Raum und Zeit würde ja wissen, heute ist der 11.11. und um 11.11 Hausnummer ist Faschingsklamauk mit ein bisschen Sarkasmus, ja, und Krapfenfuttern. Aber bei den falschen Klienten ist das der falsche Zugang. Weil die checken den Sarkasmus nicht und die verstehen nicht, warum wir jetzt auf einmal pummelwitzig zu einer blöden Zeit sind und einem blöden Tag. Weil das Häschen das nicht kennt. Sie wissen es nicht. Da ist nur, Situation ist unbekannt, unbekannt heißt hilflos. Und Hilflosigkeit führt zu Angst, Angst führt zu Wut. Und bevor es wieder zu Schmerz führt, fährt das Häschen hoch. Dann kannst du sicher sein, die Situation wird zerstört, auf Biegen und Brechen. Und das macht es ja auch so schwierig dann in der Bearbeitung, weil wo muss man hin? Das, was der Akuttraumabereich tut, erschwert sich hier, weil 17-Jähriger ist halt leider schon ein Stück weit chronifiziert. Der hat schon so viel Lebenserfahrung, auch mit Zurückweisung, nein, nicht, weil sie sind halt keine praktischen Probleme. Und viele schnaufen halt, ja, und mehrheitlich in den Teams, die ich in den Supervisionen habe, Das sind genau die klassischen Klienten, die fliegen da halt das alle Systeme, weil die Teams das nicht erfahren. Weil dort einfach die Gegenreaktion zu hoch wird, das was ihr kennt in Diskussionen, und dann führe ich mit ihnen einfach die Gespräche auf den Ebenen, ja, der passt nicht zu uns her. Naja, wo soll er denn hinpassen? Wer ist denn wirklich passend? Dem ist ja nicht mehr das zu. Er hat am Tag der Geburt nicht hingestellt, der Maxi, dass er in der Familie geboren ist. Nicht Pech gehabt. Nur, da hängt es ihm halt in der Reflexionsfähigkeit aus. Und das ist das, was wir ja herstellen müssen, diese Reflexion. Bin ich jetzt irgendwo angekommen? Ja. Nein, aber dein Handy tut da irgendwas komisch. Was tut's denn da? Ja, weil wir dorthin kommen, das ist genau diese Sprache. Wenn ich einmal begriffen habe, ja, welche Informationen in diesem Häschen drin sind und ungefähr check, was die erlebt haben, dann tue ich mir leichter mit ihnen im Umgang. Und dann kann ich auch besser verstehen, warum sie manchmal so grotesk sind. Weil das Große in der Denke würde man ja meinen, der Maxi mit seinen 17 Jahren kann schon ein bisschen Wasser. Er sollte eigentlich ein bald volljähriger Mann sein. Nur, das ist der Maxi nicht. Er ist so körperlich wirklich groß und er ist ordentlich auftrainiert. Aber heil würde jeder von außen sagen, was für Dumpfbacke ist denn der Bub. Nur er ist nicht eine Dumpfbacke, sondern er wird die Dinge erklären. Weil was siehst du bei ihnen, das seht ihr sicherlich auch. Jetzt aber mit euren Kiddies essen. Schaut es mal genau in Essenssituationen an. Heillose Überforderung, die fangen nämlich schon dort an. Eine Gabel, ein Messer, ein Löffel. Was nehmen Sie zum Essen?
Gabel.
Am besten vor die Gabel. Ganz pragmatisch ist den Löffel und schoppeln Sie mal alles ein. Wenn Sie ein Wiener Schnitzel da liegen haben. Wie viele verwenden wirklich das Messer dazu? Die meisten stechen da so einen Fuß und so rundherum.
Ja?
Naja, weil was heißt denn, wenn ich da hinten dran Risikofaktoren habe, mit 4 ist das losgegangen. Das heißt, davor war ja schon die Mama, ist hochbeschwichtig, wenn es der Mutter kennt, die ist eine, eben der Bub ist selber schuld. Die steigt dann nicht von dieser Schuld umher runter, das Kind ist halt nicht so. Ja? Mittlerweile sind die Eltern ja geschieden, mittlerweile sagt sie mir, er ist gleich gestürzt wie sein Vater. Ich meine, ein super emotionaler Change, aber was ist es denn? Die Aussage dem Kind gegenüber ist auch so ein emotionaler Missbrauch. Oder? Du bist gleich gestört wie dein Vater, ist ja hochentwertend, damit wird er maximieren Selbstwert haben, wenn seine eigene Mutter so bist gestört. Und eben immer diese Beschwichtigung, oder? Sie kann nichts dafür. Und damit kommt der Bruder ja nicht zur Ruhe aus dem aus, aber die eigene Herkunft hat ihn ja verleugnet. Und die Herkunft hat ihm nichts beigebracht. Weil mit Besteck essen sollten Kinder da hinten schon kennen. Aber wenn es für uns alle als Mütter mühsam war, zu diesen Zeiten ihnen das beizubringen und mehr am Boden war, als im Kind wahrscheinlich drinnen, ja, und du nachfordern hast müssen, weil sie haben lieber herumgestochen und Schnäpfe gespielt und sonstiges. Aber ja, es hat dazugehört, ihnen das beizubringen. Aber das haben sie nicht. Weil wenn ich da jemanden habe, der selber vernachlässigend ist, und Beschwichtigung assoziiert ja auf die Vernachlässigung, also diese Nicht-Auseinandersetzung. Und auch damit diese nicht vorhandene elterliche Feinfühligkeit. Dann können die nichts lernen. Denen fällt die Basis wieder für was? Für den Thalamus und den Hypothalamus. Und da hängen ja diese ganzen Dinge drauf, die können eben nicht mit Besteck ordentlich essen. Also Servietten ist ein Dekostück, das ist lieb, ja, aber dann sind wir schon fertig. Du musst ja 100 Mal ja am Tag, das kennen sie sicher auch, sie daran erinnern, dass sie was trinken. Die trinken nichts. Und die Girls sind immer die Superin, die brauchen halt dann Kopffedertabletten. Und ich sage, da trinken wir mal irgendwo 2 Gläser und wenn, brauchen wir nicht immer Tabletten, sondern vielleicht ein bisschen Lavendel auf die Schläfe wäre halt auch sehr sinnvoll. Was muss halt immer die Tablette sein. Aber das ist, weil sie es nicht klären, so am Körperhygiene ist auch sowas. Wenn ich jemanden hab, der mir von klein auf für den Thalamus beibringt, dass ich eben aufstehe und Bibi gehe, aufsteht, Zähne putze, aufsteht, sauberes Gewand anziehe. Ja, wo soll ich es denn herhaben, der mir sagt, eben, aus nur entweder in der Früh duschen oder am Abend duschen. Der Frühstück, absolutes Thema mittlerweile. Ich weiß nicht, wie ihr es beobachtet, wir sehen das ganz stark, eben gerade in diesem schulischen Kontext, Geschichte, in denen wir arbeiten. Die kommen alle mittlerweile ohne Frühstück daher.
das kennt uns alles nicht. Und auch wie viele Nahrungsmittel die nicht kennen. Nicht? Die sind perfekt, einfach im Organisieren von irgendwelchen Imbissbude-Prinzipien oder Fertiggerichten. Aber vor davon ihnen mal einen Schinken Käsetoast selbstständig zu machen, da scheitern sie oft schon. Oder? Weil der Toast, das Toastbrot wäre vielleicht noch möglich. Ja? Der Käse lässt sich vielleicht auch noch irgendwie checken, aber da Schinken dazu. Und gehe ja auch nicht mit ihnen zu Billa und Spar, wenn 5 Schinken dort liegen. Naja, Hilflosigkeit, Überforderung. Und dann hängen sie sich dort wieder drinnen. Und das ist ja das, wo sie reinrutschen, weil das Häschen, der Max ist ein Häschen von dort und damals mit 4, braucht man ja da permanent ein Rezept sein. Weil in jeder Situation, die für ihn einfach quasi mit Überforderung zu tun hat, fährt er hoch. Und was auf der zweiten Seite entwickelt hat, ist eine absolute Täterloyalität zu seinem Vater. Weil der Papa das einzige imaginative, kräftige Bindungsobjekt im Leben war. Die Mutter hasst er, die haben eine Hassliebe sondergleichen wie zwar. Aber er hasst sie abgrundtief. Aber der Papa ist ein Held. Nein.
Den hat er einschätzen können.
Den hat er einschätzen können. Und was hat denn das Kind vom Clan auch gelernt?
Der Stärkere, das setzt sie durch.
Ja.
Deswegen ist er so auftreten.
Ja. Ja, ganz klar. Ja, also es gibt eine Studie mit Aufzwingung für ihn das Wichtigste, eins seiner Hochzeiten. Das war das Wichtigste überhaupt. Fitnessstudio gegen keinen dort. Er hat jede Hoft überlebt mit der Tatsache, dass er trainieren hat können. Weil eins war, als wenn ich stark bin, passiert mir nie mehr wieder was im Leben. Und damit eben die Loyalität zum Papa mit dieser Heroisierung, aber das sagt er da ja auch. Wenn er hat nur gewartet im Leben, dass er so stark ist, dass er sich wehren kann, und damit war der Papa das Vorbild, weil er hat sich vom Papa abgeschaut, wie man es macht. Und damit hat er ja innerlich Glaubenssätze drinnen, die ja eine Kunst sind in der Korrektur, oder? Weil das ist ein Überlebensmuster. Ich muss stark sein, dann passiert mir nie mehr wieder was im Leben. Und deswegen ist der Papa auch der Beste. Und das tragt er jetzt mit sich, weil das ist ein Häschen, das durch die Gegend hoppelt. Und am Abzug kannst du sicher sein, wenn der irgendwo da draußen ist. Also, ohne dass er irgendwann ein Stück weit, unter Anführungszeichen, ist jetzt kein, nicht böse gemacht, aber ein Stück weit eine Kontrolle über seine Emotionskreise lernen, ist der Scheiß gefährlich. Und das ist einer, da geht über den Hauptplatz drüber und wenn ihn der schief anschaut, dann klatscht er wirklich, ja, ist gleich laufen oder fortgehen. Da musst du einfach gut aufpassen. Dann kostet nicht so ein Weich in ein Jugendzentrumsystem, das kennt man eh bei ihm. Da ist halt schnell Randale und Rambazamba, bloß er ist ja natürlich schlauer geworden, weil er sucht sich ja kleinere, die für ihn die Erfüllungsgehilfen spüren, weil er weiß ganz genau, der nächste Widerruf wird ein bisschen eng, ja, da ist zack. Und damit sucht er sich kleinere, die das halt für ihn dann ausführen. Und die finden natürlich auch, brauchen wir nichts reden, ja. Es gibt immer welche, die auch heroisch aufschauen wollen. Aber damit hoppert unser Häschen durch. Und aber sein Denker kommt leider nichts. Und der Denker ist nie gefordert und gefördert worden. Und da hat er nichts gelernt. Er hat nie gelernt, eben Körperhygiene-Geschichten. Das war bei ihm echt, wie er gekommen ist. Also Zähne putzen, sauber anziehen, dies, jenes. Absolutes Thema. Er hat mir permanent erklärt, ein Leiberl wascht er nur dann, wenn es dreckig ist. So dreckig hat er aber assoziiert mit den Schmutzflecken. Das ist halt zu wenig, weil unser Eins war da. Ja, genau. Abgestandener Schweiß ist viel schlimmer als ein Schmutzfleck. Ja? Ich gehe lieber mit einem Leiberl weiter durch den Tag, durch das ich mit Kaffee angeschüttet habe, als eins vom Vortag, das noch Schweiß stinkt. Aber das sehen wir ja dann im Alltag, das kennt ihr ja auch. Ich weiß, ich eine falsche Assoziation haben. Waschen wird was Dreckiges. Nicht das eigene zum Waschen wäre. Das ist auch Körperhygiene. Duschen war ja am Anfang nur ein Thema. Mittlerweile macht das eher umgekehrt. Er ist gerade sehr zwanghaft in seiner Phase. Er hat gerade so die Ronaldo-Phase. Ja. Also er braucht eine Stunde zum Styleinen. Selbst sein. Er fühlt sich gerade mit seinem eigenen Narzissmus, aber er ist ein Zugriff dabei, obwohl er ein oberer Bauke ist. Aber damit hat er das ja dort auch nichts drinnen gehabt. Ja. Und was der auch so schön sieht, mit 17 sollte man meinen, dass der durchwegs in der Lage ist, selbstständig zum Hausarzt zu gehen und ein Rezept zu holen. Selbstständig irgendwo bei deiner Behörde vorzusprechen oder selbstständig irgendwo was da draußen mit Ämtern zu tun. Also, ich glaube, dass das funktioniert. Also, das ist unmöglich.
Und da muss man schon, weil die werden auch ein bisschen zu schnell zukommen lassen. Das ist einfach nicht das Einfachste.
Ach, mehr Wasser da nehmen.
Damit dann nicht.
Nein, Leute, also die Erden sind ja mittlerweile echt eine sehr zache Geschichte. Aber da geht es mir eher darum, so auch, dass das gar nicht lernen kann. Rechtschreibung, furchtbare Sache. Aber eben dazu muss man mal was sagen. Da gehen dort mal in den Bereich, wenn sie aus diesen groben Sachen kommen und dann diese Biografie nicht aufhören und das, was ihr bei euch sitzt, sind ja viele, die nach wie vor in einer Retraumatisierung leben, die sind ja in dem Herkunftssystem drin. Dann verkümmert man einfach das Großhirn. Und damit fehlen uns so viele Ressourcen. Weil wo fällt man das ganz klar auf? In der Schule. Lehrern müssen wir prinzipiell beibringen, dass Lehrer lernen, dass die Kinder in der Früh aus der Krise kommen und wieder in die Krise gehen. Und gerade ist das bei euch nichts anderes. Die Zeit, die sie bei euch verbringen, ist die Zeit des sicheren Ortes. Ja? Aber sie müssen wieder in die Krise zurück. Und die Krise ist halt bei ihnen vielseitig, wenn es Traumafaktoren gibt, ja? Weil die sind halt von bis. Und damit muss ich halt das verstehen, dass ich da im Denker ganz viel Förderung in diesen Zeiten brauche. Weil gerade so wie eben im schulischen Kontext, Lehrer müssen lernen, dass sie in der Früh zuerst Häschen zu beruhigen. Weil das macht ja dann auch Sprache aus. Ja? Wenn ich merke, das ist ein angetriggertes Häschen von dort und damals, beziehungsweise in der Retraumatisierung drinnen, weil sie ja nicht rauskommen, ich muss das Häschen beruhigen. Weil solange ich das Häschen nicht beruhigt, brauche ich im Denker gar nicht kommunizieren. Weil wo merkst du, dass der einen falsch kommuniziert mit dem Trauma-Klienten? Ich kann mit dem Häschen reden, so viel ich will. Das Häschen ist im Amazon-Sauber. Der Denker merkt sie nichts. Und das siehst du so schön im Alltag. Das sind diese Dinge, dass du ihnen 100-mal das Gleiche erklärst. Sie fragen die permanente selber. Du vereinfachst immer wieder die gleichen Dinge. Du erklärst ihnen 10-mal Regeln pro Tag. Warum wissen sie das wieder nicht? Ja, weil nur der Denker zuhört. Wenn der aber nicht da ist und das Häschen da ist, dann ist es zwar lieb, dass ich mit ihnen rede, aber ich rede auf der falschen Ebene. Und damit ist dort eben dieser Stabilisationscharakter und einfach die Methodik übertragen, dieses Häschen in eine Beruhigung zuerst zu bringen. Und dann kann ich mit dem Denker in eine Paktfähigkeit gehen. Davor macht es keinen Sinn. Parallel muss ich aber dazu schauen, dass dieser Denker Ressourcen erlernt, so viele wie möglich. Alles, was der Denker an Ressourcen erlernt, fördert nämlich was? Das Selbstkonzept. Das ist ja bei Traumatisierten massiv gebrochen. Das Selbstkonzept besteht ja eben aus dem Selbstwert, den haben sie nicht, auch wenn sie Zampano spielen. Sie haben keine Selbstkontrolle, erst recht nicht, wenn Gewaltthema ist, weil ihnen ja die Kontrolle genommen worden ist. Sie haben keine Selbstregulation. Das sind gerade die, die aus der Ablehnung und aus diesen Vernachlässigungsbereichen kommen. Die können sich alle nicht selber regulieren. Die wuseln permanent dahin nach oder binden sich ständig. Die fallen in einem Bereich genauso auf. Die sind heute da befreit, nächste Woche da, dann da. Da steht der Austauschbar. Und bei allen sind sie über drüber. Die Geld ist noch viel mehr. Erst recht, wenn sie im Pubertären sind, dann kommst du dann oft gar nicht mehr mit, mit wem sie jetzt befreundet sind. Weil einmal ist der und der und du weißt schon nicht einmal mehr, ist der überhaupt real oder virtuell. Und das unterscheiden sie mich auch schon immer mehr. Ja?
Oder imaginär.
Das kommt dann als nächstes dazu. Genau, das wird heute die nächste Challenge drauf. Weil da einfach das hochhoppelt. Und damit muss ich schauen, dass ich da in die Förderung reinkomme, weil sie halt vieles nicht kennen, dass das einfach diese Ressourcenstärkung viel stärker einfach berücksichtigt wird. Weil je mehr der Denker lernt, desto besser gleiche ich was da aus, diese Hilflosigkeit. Und es sind oft wirklich so diese banalen Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, sind es für sie nicht. Ich höre das so oft, wenn irgendwo mit Kindern geredet wird, mit den Kids, ja, dann machst du jetzt das. Wenn man denkt, ihr könnt mit Traumaleuten nicht reden, dann machst du das. Ja. Das war unlängst in einer Einrichtung, da ging es darum, eben die haben als Nachmittagsaktivität gesetzt gehabt, den Garten zusammenräumen, also stationäres Setting. Und die eine Betreuerin sagt zu den Kiddies, heute Nachmittag machen wir Gartenarbeit. Und du hast schon gesehen, wie die Ohren herumhupfen anfangen, ja, was ist Gartenarbeit, was ist Gartenarbeit, ja, wir machen Gartenarbeit. Und du hast echt, je länger ich da drinnen war, habe ich schon gesehen, wie die einen hochpoppen und die anderen haben sich gleich wegdissoziiert. Und dann war schon was wurscht.
Naja, aber das hat ja eine Logik, ja? Weil was ist denn schon wieder angetriggert worden ohne diese Vorausschau in der Sprache?
Das da. Das Gemeindebaukind, das keinen Garten kennt, wird nicht wissen, was Gartenarbeit ist.
Heillos überfordert. Weil im blödesten Fall hat man das Kind noch nie ein Rechen in der Hand gehabt, geschweige denn eine Unterscheidung zwischen Tomatenpflanze, Paprika und Unkraut kennengelernt. Und dann ist auch wurscht, ob das ein 17-Jähriger oder Jähriger ist. Wenn sie es nicht kennen, das nicht. Also dann kann man beipusten.
Deswegen geht es mir wahrscheinlich im Jugendzentrum so gut. Ja. Ich mit dem Haseln angefangen habe.
Ja.
Ja. Es funktioniert wirklich super.
Ja, weil wenn man es tut, ist es sicher leichter aus deiner Pädagogik. Ja, weil du die zu schneller checkst und zu schneller weißt, wie du denen die Beruhigung kriegst. Klar, weil wenn man die kleinen Zwerge gewohnt ist, weil das Häschen ist ja nicht älter. Im Maxi sein Häschen ist 4-5 Jahre alt, maximal 6. Das ist ja auch da hinten entstanden. Das trägt ja nur die ganze Trauma-Information in sich. Und wenn ich das einmal weiß, dass ich da mit ihm nicht reden brauche, wie mit einem 17-Jährigen, auch wenn er es nach außen kutschakermäßig gerne möchte, sondern ich muss mit ihm reden wie mit einem 6-Jährigen, dann mache ich mir das Leben ja viel leichter, weil er kommt ja viel schneller zur Beruhigung.
Wenn du
ihn abholst. Und nicht überfordert, genau, das ist es. Ja. Und der Maxi brauche ich das auch nicht sagen. Eben, wir gehen Gartenarbeiten, weil bei ihm habe ich zum Beispiel einen Umkehrschluss, eben sein Großvater war echt so ein richtig zwanghafter, machtbesetzter Patriarch. Er hat seine Gartenzwerge, seinen englischen Garten, genau. Und der Maxi, wenn es heißt Gartenarbeiten, kannst du sicher sein, also bei uns auch würde er hupfen, ja? Weil den Scheiß macht er nicht. Ja? Aber dann war sie, die braucht gar nicht anfangen. Ja? Aber wieso soll den dann zwingen, zu Rasen zu mähen, zu trimmen, Unkraut jäten, Laub rächen, dies jenes, Bäume schneiden? Sinnlos, ja? Das ist gescheiter. Ich sage, okay, was möchtest du alternativ dafür tun? Ja? Die einen machen das, du magst es nicht, das verstehe ich. Also schau mal, was du dafür einbringst. Ja? Und wenn es sein Einbringen ist, er kümmert sich um Saftis oder vielleicht um Kuchen oder sonstiges, dass die anderen die Arbeiten versorgt sind. Genau da Tätigkeit. Heißt ja, oder er kümmert sich um die Hunde, damit die nicht in den Rasenmäher reinlaufen. Tun sie eh nicht, ja, weiß ich nicht, schau, aber. Aber er hat irgendwo eine übertragene Aufgabe. Es macht ja keinen Sinn, weil das ist das, wo sie schwitzen in der Einrichtung, sie schicken es dann zur Gartenarbeit und keiner weiß, was Gartenarbeit ist. Weil sie keine Vorstellung haben. Und das muss ich ja berücksichtigen, das ist ja auch bei Kochen, das sind so viele kleine Sachen. Oder wenn man von ihnen, wir tun jetzt basteln. Ja, lieb, was denn? Und wenn sie das nie gelernt haben in den Förderprogrammen, weil halt daheim keiner da war, ja, was ist dann basteln? Basteln wäre dann von bis. Und das kennt man ja auch, ihr habt es sicher schon gesehen, genug in diesem Kiel, also Jugendbereich, die können ja auch wirklich nicht gut mit Schweren umgehen. Für die ist echt eine Schere überfordert. Beim Linkshänder sage ich ja nichts, ja. Und die meisten scheinen für rechts orientiert sein. Aber du siehst ja, dass sie Probleme damit haben. Weil das Kreise ausschneiden oder Ecke geht ja noch, ja. Aber wehe, es ist feinmotorisch was. Wehe, sie müssen eben auf Kreis, kleine Kreischen draufkleben oder eben schon irgendwo Sternschnitt jetzt, die ganze Jahreszeit Weihnachtsbastelei kommt. Das ist eine super Challenge. Weil sie das nicht kennen, nur die Interaktion ist ja dann was. Sie fallen da hoch. Nein. Ja? Weil dann ist es halt alles ein Scheiß. Und dort hängt ja dann das nächste drauf. Dort hängen ja diese ganzen verklärten Sprachregelungen. Weil ich gehe dann mit ihnen, wenn ich weiß, dass das Häschen da ist. Ich sehe das so oft in Systemen, wenn dann auf der falschen Ebene diskutiert wird mit dem, du bleibst aber da, weil wir basteln jetzt. Nein, ich bastel jetzt sicher nicht, ich will das nicht. Ja, aber komm, probier doch, du mal ein bisschen basteln, schau, dass du Lust hast. Dein Scheiß hat er geholt, nee, aber komm, bleib doch da. Für was und für wen führe ich diese Diskussion? Die ist ja für nichts. Ja. Das sind diese Diskussionen, wo es ja auch nur um diese Machtschichten geht. Wo sie uns einfallen, wenn man denkt, wozu soll ich sie führen? Sie führt ja bei uns nur zu dem, dass wir permanent in die Rechtfertigung abdriften. Ja, das ist alles, schau, die Gemeinschaft, und wir machen das miteinander, bla 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 bla. Oder wenn sie aber tun, was nicht tun wollen. Ja? Aber da denke ich mir, für was führe ich diese Diskussion? Ich führe sie ja mit dem Häschen. Als Häschen hat man den Lerneffekt nicht. Ich kann das mit dem Denker führen,
Aber nicht jetzt, wenn das Häschen da ist. Macht ja keinen Sinn. Weil dort ist ja gescheit, eben wieder über diese Selbstermächtigung zu gehen, das, was der Denker braucht. Weil eben Selbstwert, Selbstregulation, Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit ist kaputt bei ihnen. Haben sie ja nicht. Hm?
Ja, ich da ein Beispiel von uns bringen, wo es
ja, bitte.
Wieder gerade gut kommt, zwei Brüder, Fremdungsverbindungsgeschichte, sagen jetzt, sind es weniger, 22 Jahre. Und mit dem, wie gesagt, Zwillinge,
ja.
Mit dem größeren Bruder,
ja,
gibt es da ganz viel Reibereien. Mhm. Das haben wir gerade auch in einem, bei uns ist auch Hausverbot immer so ein bisschen, unser Ansatz ist irgendwie Konsequenz ohne Beziehungsabbruch.
Genau.
Und man hat es jetzt eben Gesprächsauflagen, also regelmäßige Gespräche gegeben und der Versuch auch Weitervermittlung in der Beratung, Psychotherapie. Und da waren halt immer wieder Gewaltsituationen da mit anderen Jugendlichen, wo, wenn wir dann reingegangen sind in die Situation, auch Gewalt, also jetzt keine physische, aber doch in einer Art und Weise.
Also, was darfst du zu vornehmlich sein? Wir arbeiten gerade alle im gleichen Feld drin. Also, sie fahren einmal verbal komplett zu und sie steigen da auch zu, weil das ist ja teilweise, sie
machen
da
ja da ein. Ja, genau, ja. Das ist alle, wir haben ja nicht mitgehört, so, das ist was nicht.
Ja, ja.
Aber ja, es war schon eine Form von Gewalt auch.
Ja, sicher.
Und da war es halt für uns dann irgendwie zum zweiten Mal jetzt schon, dass wir halt auch aus der Gut ausgefunden. Und jetzt gerade halt auch wieder auf diesen wieder reinkommen ins Jugendzentrum und wie können wir ein gutes Miteinander für alle nach Möglichkeit gestalten. Und da war vor ein Punkt, den was er angesprochen hat, was für ihn ganz schwierig geht, wenn wir ihn quasi vor allen anderen bloßstellen.
Das ist ein Maxi-Eben. Was werden die haben? Die das zuwachsen und über diese Machtkämpfe gehen, die haben ungebührliche Macht und Gewalt ist bei ihnen ein Thema, erst recht, wenn wir die Gewalt schon sehen. Sie zeigen uns ja in dem Alter nur das, was sie daran erleben. Das ist ja die Bindungscoping-Strategie. Ich kann bei jedem Klienten ableiten, was er mir sagt, in Verhaltensstrukturen, weiß ich genau, was daran läuft. Weil man das sieht, weil wie entwickeln sich Kinder in diesen Coping-Strategien? Wieder alle von euch, die auch Elternteile sind. Unsere Kinder sind unsere Clones. Es gibt immer den Moment, da lachen sie wie wir, sind sie sarkastisch wie wir, sind sie gleich blöd wie wir, aber sie sind ohne kleine Clones. Ja. So, die haben aber nur Negativvorbilder. Die suchen sich das aus und du ziehst das ja wahrscheinlich. Und die das aber jetzt super kriegen mit dem Wissen. Wenn ich check, ja, das Häschen, weil wer von den Buben arbeitet und Geschwisterkinder sind immer ein hariges Thema, wenn sie sich gegenseitig triggern, weil gemeinsam sind sie noch viel stärker. Und gemeinsam wollen sie auch noch provokativer sein, um erst recht richtige Zampa loszuwerden. Ja?
Genau, wir haben auch schon, also ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber wir haben auch schon richtig vom kleinen Bruder, da war der dritte Feind gefilmt, wo der große Bruder dann halt auf Schier her.
Hat. Ja, das, ich kenne das alles.
Ganz, ja. Ganz eine schwierige Dynamik ja. Da zwischen die zwei und dann ja. Wieder ganz viel Loyalität und
ja.
Zusammengeschweißt hat. Also.
Naja, sie reinszenieren real das Erlebte zu Hause im Grund. Und sie gehen auch so destruktiv miteinander um. Das hast du ja bei Geschwisterkindern oft, dass eben gerade die untereinander das, was zu Hause passiert, ja dann durchleben nochmal. Mit dieser Loyalität versus der Macht versus der Gewalt. Die inszenieren das alles gleichzeitig. Und wenn ich das einmal gecheckt habe, ja, dann kann ich mich etwas verlassen. Was braucht jeder Mensch im Leben? Bindung. John Bohr, Bindungstheorie, habt alle irgendwann in einer Ausbildung gelernt. So. Und ihr sagt es ja richtig, wir wollen keine Bindungsabbrüche haben. Wenn ich einmal checke, das Häschen bei den Buben ist das Thema. Der Denker würde ja vielleicht holen. Dann muss ich über das Häschen zum Denker kommen und dann nutze ich für das Häschen die Bindungsstrategie. Deshalb geht es dabei den Einzelnen, mit denen hinsetzen, ja nie gemeinsam. Und am besten ist, man geht in Kontakt, indem man nicht mit ihnen in einem konfrontativen Setting sitzt. das halten Trauma-Kiddies ganz schlecht aus. Ja. Ich kann leider so ein Gespräch nicht in so einem Raum jetzt gegenüber. Ja. Mag sein, vielleicht im Nebeneinander auf der Couch. Schon gar nicht bei so einem Tisch. So. Aber am allerbesten. Ja.
Einkaufen gehen, oder?
Autofahren, spazieren gehen, einkaufen und klassische Kind-Tool-HBH bis zur Beruhigung des Häschen. Weil da bedienen wir uns jetzt bei Neurobiologie, weil Trauma macht ja auch biologisch was. Ja? Aber komm ich dann extra hin, weil es erklärt ja das zuerst. Damit habe ich prinzipiell bei solchen Gesprächen, eben, wenn ich einkaufen gehe oder ich schaue, dass ich irgendwas mit habe, Schoki. Also super geht es an Milchprodukte. Milchprodukte sind absolute Kindheitstrigger, nämlich über die Milchassoziation. Also alles, was so Kakao ist, Milchreis, die Monte, die Kindermilchschnitte und das sind Sachen, die sie nicht standardisiert haben. Damit gehe ich immer über diese Beruhigung ein, über das Insulin, weil das hat nämlich eine Wichtigkeit und eine Wertigkeit, aber das erkläre ich noch. Und in dem Gespräch eben schaue, dass ich in Bewegung mit ihnen bleibe. Weil was macht Bewegung? Bewegung fördert die Rechts-Links-Koordination. Weil wenn nämlich Großhirn und Kleinhirn in der Dissoziation sich trennen, dann kappt man da den Nucleus Accumbens drinnen, unsere Sekretärin. Bei diesen Rechts-Links-Bewegungsabläufen versucht das Gehirn, die Sekretärin wieder in Aktivierung zu bringen. Dann komme ich schneller zum Denkertobe. Und damit setzen wir mit denen hin und gebe die Bindungsstrategien im Grunde genommen für die jedem Einzelnen, für die Buben, was ganz Pragmatisches erklären. Wir sagen da, ich finde es echt schade, dass das so blöd gelaufen ist. Ja. Und mir persönlich tut es abgrundtief leid, dass wir dieses Verbot aussprechen haben müssen. Ich weiß aber, dass du sicher schlau genug bist, dass wir zu einem guten Weg finden, dass du wieder Teil von uns sein kannst. Und ich würde jetzt gerne anbieten, dass du und ich es schaffen, dass eben quasi es ermöglicht wird, dass du wieder bei uns andocken kannst, aber auch in die Lage versetzt bist, Regeln einzuhalten. Damit hole ich das Häschen nämlich gleich mal ab. Ich beruhige einmal das Häschen dort. Dann muss ich ihn erklären, schau, ich habe den Eindruck, das Haus läuft einiges schief. Kann ich nicht sagen. Auch bei denen, wo ich weiß, spricht man es ja nicht an. Ja. Also das läuft eigentlich schief. Und ich glaube, dass die viele Dinge im Leben drucken.
Dass die was
drucken. Lass. Und ich habe den Eindruck, also ein Stück weit einen sicheren Ort bei uns im Setting zu haben, das tut es dir gut. Aber das ist genau mein Knackpunkt, was ich mit dir heute vereinbaren möchte, nämlich mit Pakt. Und Pakt ist wirklich so das alte Hand drauf. Weil durch die Körperebenen dieses Verankern, das macht was. Und damit gehen wir mit dem hin, was ich geschafft habe. Es gibt zwei Varianten. Ja. Entweder schaffen wir es, dass du das auch so siehst und verstehst, in unserem Setting sind wir auf einem sicheren Ort. Und ein sicherer Ort heißt, das ist ein sicherer Ort für alle. Für dich, für deine Brüder, für uns als Team und für alle anderen Kids, die da sind. Und das ist das, was ich mir von dir erwarte. Das wahrzunehmen. Da bist du safe in der Zeit. Deshalb möchte ich nicht, dass in dieser Zeit was passiert. Wenn du merkst, weil du eine Last in dir tragst und die Last schiebt, dann kommst du zu mir, zum Kollegen, was auch immer. Und dann muss ich was Schnelles tun. Ich würde Ihnen in diesen Bereichen einmal ganz super gut anbieten, eben jetzt über die Sinnesebene gehen. Den Denker kriege ich zurück über die Sinnesreize. Alles, was mit Sehen, eben das mit Essen, stabilisieren, das Häschen, ja, aber auch Riechen, Hören. So, und was gebe ich Ihnen? Ich trainiere sie mal auf Fisherman's Friends oder die Center Shocks, scharfe Zuckerl, weil ich mir die scharfen Zuckerl am schnellsten in den Denker kriege. Nein, weil du die Schärfe aktivierst, das Gehirn wieder. Weil das Häschen ist ja im Dort und Damals. Der Denker ist ja der im Hier und Jetzt, aber den muss ich über Sinnesreize zurückholen. Und damit sage ich, das Einzige, was ich von dir haben will, ist, wenn du in Zukunft merkst, dass es von unten schiebt und du eben quasi auskippst, den sicheren Ort bei uns im System zu zerstören oder nicht einhalten zu können, dann musst du kommen, dann kriegst du einen Center-Shock oder Fisherman's Friends, da mache ich nichts wurscht. Aber ich mache mal auf, sie beruhigen sich schneller. Und dann komme ich in den Pakt, weil dann brauche ich noch nicht umtun, dann kann ich sagen, das ist mein Angebot. dann können wir weitergehen und dann helfe ich dir. Und ich greife sie nicht an, dass sie die Kontrolle verlieren. Sie müssen die Kontrolle über die Situation halten. Deswegen sind bei solchen Buben, kann ich dir jetzt schon aus Erfahrung sagen, die werden dann keine Therapie gehen. Weil Therapie nämlich fordert ab einem gewissen Punkt, dass sie da aufmachen müssen oder aufmachen, das ist ihr Überlebenssystem. Sie würden jegliche Form der Kontrolle verlieren. Die kappen da jede Therapie, aber ruck die, zuck die, weil sie auch scheiß Angst davor haben. Deswegen gehen sie uns ja nicht. Deswegen können wir pädagogisch in den kleinen Dingen auch viel mehr tun. Auch wenn ich es gern hätte, dass sie gehen. Ja? Aber es ist halt zu dem Zeitpunkt nicht das Thema. Das ist halt leider das Problem. Und damit haben wir ganz viele Möglichkeiten zu handeln. Nämlich dort, wo es um Stabilisierung geht. Und das macht die Stabilisierung aus. Dem Häschen zu sagen, Rahmen ist sicherer Ort für alle und Hund drauf Prinzip. Und entweder nimmst du das oder du lässt das. Weil wenn ich nicht weiterkomme, dann kommst du ja eh nicht drum rum zu sagen, passt, aber Kiddies, dann lässt du uns da vorne die Wand meilen, weil die Fremdgefährdung für die anderen, die können wir nicht mit drogen. Aber dann probier es genau. Natürlich, und das ist ja nie eine lustige Entscheidung. Ja? Weil eins sagt, ja, moralisch betrachtet, wenn man sie nicht mehr ins System einlassen kann, weil sie zu fremdgefährdend sind, dann gammeln sie uns da draußen irgendwo um, dann sind sie noch mehr im Wildwuchs, dann weiß nicht, wo sie erst recht aufführen. Und dann sind wir bei unserer kleinen U-Bahn-Surfer in Wien, weil was haben denn die? Die haben alle eben hormonell schon am Bottenhalber raus mit dem heißen Session Sicky. Die werden ja unberechenbar. Und du wirst, die drei werden ja auch unberechenbar mittlerweile sein, wenn sie zu dritt unterwegs sind. Die werden ja genauso schon zach sein. Naja, weil ich dort neurobiologisch ein Thema habe. Das, was passiert, wenn ich da früh und lang anhaltend durch die Bindungsrepräsentation Trauma erlebe und in diesen Risikofaktoren gefangen bin, wo die Bindungsrepräsentation nicht sicher ist, dann wird unser Stresshormon Cortisol da neben dem Rinde zu stark produziert. Wir kennen das ja auch. Manche von euch kriegen sicher so rote Flecken, wenn der Cortisolspiegel steigt. Nur unser Cortisolspiegel ist erstens einmal noch immer im Niedrigspannungsbereich und der geht auf wie oben, wir haben ja freie Zeiten. Und wir haben Erholungszeiten. Geht es wie die Burm und die andere, ich meine, die sind immer im Stress, die haben ja keine freie Erholung. Wo haben die einen sicheren Ort, dass sie sich erholen können? Ich habe meinen Wochenende daheim. Ich bin für meinen auch in einem Urlaubsresort. Ja? Wenn ich am Wochenende mal fortfahre, so das lange, wenn ich mal rausgekomme, ja? Dass ich sage, passt, nettes Hotelchen, auch ein sicherer Ort. Das haben die ja alle nicht. Ja? Das gibt es ja nicht. Ich habe einen sicheren Ort bei Freunden. Weil ich weiß, dann kann ich abhängen, da kann ich meine Gläschen Wein trinken, abchillen, da muss ich nicht brav sein, da muss ich nicht adrett gekleidet sein, da kann ich meine Jogginghosen um mich laufen, mein Leib, da muss ich nicht geschminkt sein, das ist ein sicherer Ort. Die haben es ja nicht, das ist ja das Problem. Ihr müsst ihnen viel stärker mit dem eben kommen, dieses, das ist sicherer Ortprinzip für alle Häschen so. Und für die Häschen brauche ich die Garantie für die Sicherheit. Weil ihr kommt vor der Krise, ihr geht wieder in die Krise und da ist Zeit dazwischen. Und darauf will ich einen Pakt haben, dass der Denker das einsteigt. Weil wenn er nicht einsteigt, dann kommst du nicht weiter und dann brauchst du nicht lange diskutieren. Und das sind immer die blödesten Diskussionen, zu sagen, tun wir nicht. Ganz klar, aber wann diskutieren wir auf den Ebenen? Dort, wo einfach die Fremdgefährdung unser Problem ist. Klar. Selbstgefährdung ist ja wieder eine andere Geschichte, ja? Mit den suizidalen Krisen und. Aber der Fremdgefährdung muss ich die anderen schützen, wenn sie einfach nicht bereit sind, in den Schutzradius mit einzugehen. Aber mit deren Gesprächsführungsebenen kriegst du sie oft recht gut. Bei drei Konstellationen ist das blöd. An einzelnen kriegst du garantiert damit. Bei drei Geschwisterkindern ist es.
Es sind zwei Geschwister und ein Freund.
Ah, okay, zwei und ein Freund.
Verbringen. Okay. Immer wieder ja. Schwierige Konstellationen.
Das kann eine Challenge werden, dass es nicht gut ist, weil eins haben die gelernt, sie haben nur mehr sich selbst.
Bis sie sich dann auch untereinander wieder streiten und wieder
zusammen. Ja, aber dann finden sie sich zusammen, sie spielen ja Ping-Pong miteinander. Mhm. Also, aber wenn die schon so in einer Biergruppe zusammen sind, dort kann es schwieriger werden. Ja? Weil es ja darum geht, in der Biergruppe, ein Einzelner ist leichter, ein Einzelner sitzt da dann eben und sagt, so verlieren will ich es nicht, erst recht, wenn wir über die Bindungsebene einigen. Und checken, wir müssen das Häschen abfangen. wahnsinnig leicht. Sie bemühen sich zumindest, dass sie in einen Pakt kommen, weil sie wollen sie ja nicht verlieren. Das wissen sie ja sehr wohl, dass sie nicht viele Möglichkeiten haben, wo sie akzeptiert sind. Weil jeder andere hockt eh nur auf ihnen herum. Bei Dreiergeschichten ist es halt immer blöd, weil wer ist bereit, so quasi den ersten Schritt zu tätigen? Wo schaukeln sie sich wieder auf?
Aber es ist ja die Hierarchie im Kopf. Also ich habe das so erlebt, dass wenn du das schaffst, dass du wirklich weißt, wer der Treibende ist. Und wenn du den mit ins Boot kriegst, ziehen die anderen mit. Aber das ist oft nicht der, den du annimmst, dass das ist.
Mhm, der ruhigere ist es.
Das ist das.
Die ruhigeren sind eher die manipulativen im Hintergrund.
Vielleicht ist dieser äußere Freund der mit der Freundschaft von den beiden buhlt um die Wette. Und um die sie sich auch beide bemühen. Vielleicht ist das der, den sie eigentlich reinholen muss.
Mhm.
Dass die zwei Brüder dann, okay, gut.
Ja.
Also, wie du jetzt gar nicht zu tief in dem Kontext ist, die waren halt echt dann wieder komplett zufrieden, weil ich war kein Kontakt auch mit dem Zentrum. Dann hat der kleinere Bruder wieder mal gestreikt. Also, er geht immer in den Streik halt, wenn was ist, dann besucht er das Jugendzentrum, Selbstermächtigung auch wieder zum gewissen Grad. Streikt er auf dem großen Bruder dann quasi mit. Und es kommen da irgendwie schon mehr Ebenen auch dazu, wo ich mir auch in einer Supervision immer gut anschauen, wo ich und er irgendwie nur mal speziell aneinander kochen und auch wieder Mutter relativ also Mama schlecht und Papa ganz, ganz stark, also Telefonate noch, du Papa, wann gehen wir Skifahren? Gehen wir wieder mal Skifahren? Du gehst jetzt wieder frei Skifahren? Nein, keine Zeit. Also da eh vieles wieder erkannt irgendwie und zwei von drei.
Ja. Weißt du, dort bei denen, die haben halt schon so viel erlebt, wo die Bindungsebene einfach gefällt hat. Weil die haben ja schon Biografie. Das ist halt einfach dann wirklich Thema, weil eben, wo ich vorhin wollte, ist einfach diesen Hormonbereich. Das, was bei denen passiert, ist ja, dass das Cortisol ja schon viel weiter oben ist. Und das Cortisol, deswegen docken wir bei diesen Happy-Happy-Sachen an. Weil was macht ein Cortisol? Ihr kennt das auch. In erster Instanz dockt man mal auf der Bauchspeicheldrüse an und das Insulin geht runter, die Unterzuckerung. Und manche werden das erkennen. In Stressphasen, in Krisenphasen, was tun wir? Süßigkeiten füttern. Und in Stressphasen werden manche auch viel schneller hungrig. Auch andere nicht, manche wird es eher schlecht. Das ist je nachdem, wo der Spiegel aufgeht, das sind zwei Ebenen. Aber den einen wird es entweder schlecht und die anderen sind aber hungrig. Was tun die Kiddies in einer Tour? Essen, trinken und was trinken sie hauptsächlich, um das zu kompensieren? Die Energy Drinks, ja. Das ist das Thema, ja. Cola, Eis, die Energy Drinks. Die ziehen sie sich ein, weil sie permanent die Bauchspeicheldrüse stimuliert. Und dann fährt man in die Hypophyse auf, in die Hirnanhangsdrüse da hinten. Und dort habe ich zwei Kreise, die relevant sind. Das eine ist eben das Adrenalin- und Noradrenalin-Bereich. Das pusht ja. Und dort hängen die eben, und da siehst du immer, wer die Fight-Leute sind. Wer in der Reinszenierung von Trauma quasi versucht, das Trauma über Kampfmodus zu integrieren im Gehirn, die fahren uns alle das Adrenalin- und Noradrenalin-System. Das sind diese sogenannten High Sensation Seeker. Die haben kein Risiko- und keine Gefahreneinschätzung. Das haben sie nie über empathische Fähigkeiten, eben durch wieder Bindungspersonen, weil fehlende Feinfühligkeit, gelernt. Das sind Kinder, der wartet da mit dem Radl, der läuft auf die Straßen aus, ich schnapp das Rad und fahr, du bist das wurscht, ob der LKW kommt, er sieht ihn nicht. Mit denen gehst du schwimmen, die checken nicht, dass sie keine Schwimmflügel drauf haben, der hupft ins Wasser. Das sind ja auch die Migrationskiddies, die da ins Wasser gehen und nicht schwimmen können. Die sehen nur Wasser schön, wenn sie keine negative Fluchtassoziation haben und sind schon fort. Aber gleichzeitig fort auch untergegangen. Und das sind ja eben diese U-Bahn-Surfer, das sind alle die absolut im Risikobereich. Plus, wo kennst du noch dazu, die in der Gewalt halt dann wirklich so massiv schon über die Grenze gehen. Ich kenne es von meinen Jungs zur Genüge, die dann sagen, es war dann eh schon irgendwo wurscht, der ist schon am Boden drin und die trotzdem noch drauf treffen. Aber das sind halt leider auch die im Suchtbereich, die Kamikaze sind. Weil die futtern kreuz und quer, was das Zeug hat und checken nicht, wo sie körperlich aufführen. Und sind ja auch dort Grenzgänger, eben mit den Überdosierungen.
Das dauert ja viel lang, bis du so spielen.
Ja, ja, weil das Cortisol mit dem Adrenalin ein Problem ist, ja, geht fort. Ja, wo dockt es an? In der Hypophyse dann über die Substanzen, natürlich über das Opiatzentrum. Unter uns kennt das ja auch, weil wir ehrlich gesagt, wenn wir pusht sind vom Arbeiten, ich meine ganz ehrlich, also da sind auch oft zwei Glas Wein nichts. Ich spiele sie nicht. Na, logisch, weil es korreliert, ja. Da brauche ich ein drittes, dass ich irgendwo meine Sedierung dann drin habe und so den Zustand, so jetzt fahre ich mal runter. Ob es gescheit ist oder nicht, ist was anderes, ja. Aber als Beispiel, wo man es aber auch selber merkt, ja. Wenn der zweite Kreis angedockt ist, dort merkst du es ja viel schneller. Weil was ist die zweite Ebene? Da geht es über Serotonin, die natürlichen Endorphine und das Dopamin als Thema. Und dort hängt man das Oxytocin drauf. Weil der Serotoninbereich, dieser, das ist das, wo wir dann eben, wenn wir down sind, dann vertrage ich nicht einmal ein Glas Wein. Weil dann spiele ich sogar das schon, da kann ich vorher wieder Schnitzel gegessen haben. Naja, weil der Körper eben im Ruhemodus ist. Nur das Serotonin, und das ist das, wo ihr mit diesen Suizidalitäten so ein Thema habt. Das Serotonin ist ja mein natürlicher Depressionsschutz. Seit Corona weiß jeder, dass das Wesentlichste, damit wir Serotonin einsparen, Vitamin D ist. Also jetzt mal bitte schön an in diesen Zielgruppen, der viel Vitamin D produziert, weil er gerne draußen ist. Nein, aber das ist ein Problem. Das ist wirklich ein ganz normales, natürliches Problem. Die hucken nur drinnen, die tun nichts draußen, Frischluft ist Gift, bewegen draußen erst recht, ja? Und am besten ist in abgedunkelten Zimmern mit ihren Konsolen oder ihrem Handy oder sonstigen, entweder durch TikTok oder irgendeinen anderen Scheiß, oder irgendwas spielen. Sie produzieren uns kein Vitamin D. Normalerweise müssen sie gewinkelt sein und standardisiert durch echt ihnen ein Vitamin D zukommen lassen oder sie nötigen, dass sie halbwegs ihren Körper in die Sauna bringen. Aber das kannst du nicht tun, das geht nicht, ja. Das darfst du so nicht. Aber man kann vielleicht zumindest schauen, wo man sie mit ein bisschen Vitaminchen sind. Gut, möchtest du auch Vitaminchen haben? Weil du kannst zumindest über das hochfahren. Aber das ist ja das Wesentliche durch, weil am Serotonin hängen wir die natürlichen Endorphine drauf und das Dopamin mit drauf und das Oxytocin. So, und damit kippen es uns, wenn der Serotoninspiegel uns nicht passt, dann kippen sie in die Depression und wenn sie in der Depression wieder im Häschen drinnen hängen, weil sie trauma-assoziiert sind, dann habe ich das Problem, dass sie nicht weit von der Suizidalität weg sind. Weil da kommt dann was anderes zum Tragen, da kommen ihre sogenannten inneren Zerstörungen. Und das ist dann die, wo man auch die Sucht draufhängt, wo eben die Selbstverletzung draufhängt, die hängen alle und die Suizidalität. Die hängen dann alle in diesem Systemkreis drin. Plus eben die Sucht an sich, weil 80% der Klienten aus dem Traumabereich, die ja diagnostizierte PTBS haben oder eine beobachtbare, ja, dabei ist ja noch beobachtbar, sind alle in der Selbstmedikationshypothese noch ganz ehrlich. Die behandeln die Symptome eben des Hyperarousals. Nämlich, was ist der Hyperarousal? Der Hyperarousal ist ein Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung, nämlich diese erhöhte Erregbarkeit. Bei den Kiddies habe ich das Problem, ich gehe das fertig und dann habe ich schon gesehen, das eigene Suchtverhalten kommt auf. Ich mache hier ein Höschen. Wollte ich das jetzt bei Ihnen tun? Danke. Weil, was ist mein Thema nämlich? Das Cortisol ist ein bisschen ein Hund und das solltet ihr aber wissen. Weil da hängt man nämlich mein Häschen mit drauf. Wir unterscheiden diese drei Cortisolbereiche. Den Niedrigspannungsbereich im Grunde des Tactical Behavior Therapy Skills Training. Den wir schon gehört haben. Wir unterscheiden diesen Niedrigspannungsbereich die Mittelspannung die Hochspannung oder den sogenannten Hochstress. Wie ist dann im besten Fall da unten? Wird die Lindor für OB? Sehen müssen wir anhand der Messungen, die es standardisiert gibt, einfach wissen wir, dass Klienten, die aus Traumasystemen kommen, die frühkindlich sind und nach wie vor anhaltend sind, beziehungsweise auch wenn sie aus diesem Bereich draußen sind, dauert es extrem lang. Das heißt, auch wenn sie irgendwo untergebracht sind, wo quasi keine Retraumatisierung mehr stattfindet, dauert es trotzdem im Schnitt 3 Jahre, bis du die ganzen Trigger rausgenommen hast, dass der Hochstress übergeht. Die Docken zwischen 40% und 50% Cortisol haben wir bei denen drinnen. Und damit sind die schon da heroben. Das kann man messen. Ja? Das eine ist, ich kann es beim Blutwert machen, das andere ist eben über den Speicheltest. Das sind aber nicht Sachen, die standardisiert von Hausärzten gemacht werden, beziehungsweise die Kassen tun es nicht. Das ist das Problem. Du musst es immer privat finanzieren. Außer es gibt eine dementsprechende Diagnostik im Rahmen von Forschungsbereichen, dann gibt es. So, aber was will ich damit sagen? Wenn ich da schon bei 40-50% Dauerspiegel bin, ja? Das sind die Jungs, das ist mein Maxi, das sind die Kinder eben aus dem Schütteltrauma, aus eben den Suchtkreisen und beziehungsweise vielen anderen eben vernachlässigten Formen und Co. genauso. Ab 70% ist mein Denkerfurt. Ich hoffe nur diese geringe Spanne zwischen eben 40, 50 zu 70. Und damit habe ich dort das Problem, dass ich da die Schüssel nicht schnell rein. Weil da bin ich im sogenannten Window of Tolerance. Und in diesem Window of Tolerance kann ich noch reagieren von außen, damit ich das Häschen beruhige. Es geht nur um die Häschenberuhigung. Damit da nichts weiteres passiert, weil wenn die auf 100 sind, ist Point of No Return, da ist klar. Weil genau da oben hängen wir dann alle eben Selbst- und Fremdgefährdungsbereiche drauf. Da oben ist halt dann genau der Punkt, da gibt es keinen Denker mehr, da brauche ich nicht, dass mein Denker appellieren. Weil da ist, da clasht es nur mehr. Da ist die fehlende Impulskontrolle das einzige Mittel. Da ist eben die Selbstverletzung das Mittel. Und da ist die Suizidalität das Mittel. Da hängt es uns dann aus. Und das muss ich wissen, dass ich da nur so eine geringe Spannung habe. Weil ich komme nur übers Häschen ein. Weil das sind dann diese Deeskalationsmethoden, Neurodeeskalation ist euch bekannt. Ja. Genau, weil das bedient sich ja auch diesem Wissen. Weil was wisst man? Wir müssen Häschen beruhigen. Wenn meine Jungs zum Beispiel hochfahren, brauche ich da gar nicht herumtun mit dem, lass das, tu das nicht, gib mir dein Messer, das ist für nichts. Ja. Das Einzige, was ich tun muss, ist schon, dass ich den Blickkontakt herstellen und erkläre, beruhigt euch. Also ist alles gut und alle Trigger gehen weg. Weil das sind ja immer so Dinge. Oder dann stehen und schauen daneben, jetzt haben wir zu viele Trigger. Ich muss aber den anderen beibringen, rass, ich brauche keine Trigger. Und ich brauche auch nicht einen zweiten und dritten Kollegen dazu, weil das ist auch schon wieder zu viele Trigger. Je weniger, desto besser, weil ich muss die Trigger ausschalten. Nämlich welche Trigger? Für das Häschen. Und damit brauche ich Ruhe, Ruhe, Ruhe. So kriege ich sie am schnellsten over, weil ich muss zum Denker wieder rein, weil ich muss das, die Neurobiologie brauche ich für das Wissen, dass ich weiß, wie die Kurven lenken und leiten. Damit sie im Alltag handelbar werden. Weil da hängt sie so auf. Aber soweit verständlich für euch?
Ich hatte genau so eine Situation letzte Weihnachten.
Okay.
Ich habe intuitiv anscheinend richtig gehandelt.
Ja, bitte, cool.
Ja. Ich wollte gerade das letzte Mal eine Geschichte erzählen.
Das ist genau deine Gutscht. Ja, aber das ist halt. Und man macht viel intuitiv schon, ohne dass man eigentlich Sachen begründen kann. Mhm. Ja. Aber soweit verständlich, ja oder nein? Ja, dann machen wir jetzt Pause, bevor der Kollege
ja,
weggeht. Entschuldige, also, ja. Also.
Aber da haben wir ein paar Burschen, die sind auch teilweise nur unter 14 und haben aber schon Sachbeschädigung, Schlägereien und alles am Dorf.
Ja, das wird auch mehr.
Die kommen in letzter Zeit, jetzt kommen wir schon länger, kommen und fordern eine aktive Umarmung ein.
Ja. Ja.
Das ist irgendwo so.
Welche gäbe zu sein?
Na, sicher
gibt es einer. Warum?
Ich gebe es einer gern. Ich weiß nicht, es passiert aber mehr bei mir. Ich bin halt älter und da denke ich, vielleicht hängt es ja damit zusammen. Mhm. Weil die jüngere Kollegin sagt, sie fühlt sich nicht so wohl dabei. Mhm. Was ich auch verstehe.
Mhm. Ist aber ein Thema, ja.
Aber das hat auch sehr. Und spürt sich für mich auch immer sehr mütterlich an. Also
das ist schon einmal wichtig.
Ja.
Mhm. Weil. Ich muss schon unterscheiden, was von den Altersassoziationen wie geht. Mhm. Und so, wenn wir da sitzen, geht das gut, gell? Wenn ich jetzt selber junge Kolleginnen dabei habe, dann muss ich auch sagen, also die Unterscheidung, ich bevorzuge die Praktikanten, da geht das gar nicht, ja. Mhm. Die haben eh schon zu tun, sich abzugrenzen. Weil der 16-Jährige und der 15-Jährige, die sind halt schon weiter anders heute, ja. Die stehen schon ganz woanders. Ich kann die 22-Jährige dann nicht ermächtigen, dass sie es in Ordnung nehmen. Mhm. Genau. Aber eben alle, wo man schon auch diese Alterskategorien haben, ich finde es wichtig, dass man es tun. Weil was bei diesen Jungen auffällt, sind nämlich diese dissoziativen Systeme. Und das kennt sicher von Ihnen. Wir haben wirklich das Thema, dass sie immer stärker dissoziativ werden. Eine dissoziativ in Form der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Die komplexe posttraumatische ist dann noch die Graduierung durch die Chronifizierung. Und die komplexe wird aber umgelegt in das sogenannte dissoziative Störungsmodell Ego State Disorder. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff Ego State Therapie gehört. Teile. Innere Teile. Und wir unterscheiden zwei Ebenen, quasi diese sekundäre strukturelle Dissoziation im Rahmen eben Ego States, Ich-Zustände, die durcheinander sind. Die tertiäre, die dritte ist schon wieder eigene Diagnostik, das sind die sogenannten DIDs, die dissoziativen Identitätsstörungen. Es war früher multiple Persönlichkeiten waren. Und in diesem Dissoziationskontinuum sehen wir in den aktuellen Forschungszahlen, dass eben die Kids viel mehr in diesen dissoziativen Störungsbereichen drin sind. So, weil was sehen wir? Die Kids haben alle einen sogenannten AMP, eine anscheinend normale Persönlichkeitsstruktur. Die haben wir. Ihr nehmt mir jetzt als Michaela wahr. Nur real habe ich ja auch einen Emotionskreis in mir. Ja? Ich habe genauso mein inneres Kind. Das ist mir heuer in Verona im August rausgepoppt, wenn wir aus Gardaland aufgefahren sind, weil ich die Achterbahn gesehen habe, wo ich nichts mehr die 50-jährige disziplinierte Frau. Weil Achterbahn war, wie schummel ich mich vor, dass ich dort hinkomme, ich will fahren. Mein inneres Kind ist einmal gekopft, ja. Genauso habe ich ein sogenanntes Täter-assoziierten Teil in mir, aus meiner Biografie, durch meine Elternteile. Ja. Weil eben, was haben wir? Einen furchtbaren Gerechtigkeitssinn. Und wenn ich muss ungerecht, ich fahre so hoch, also da ist wirklich, da macht es bei mir wusch. Und die Seiten bügelt einmal ordentlich drüber. Und ist auch natürlich sehr machtbesetzt. Brauche ich gar nicht negieren, ja? Weil da muss es gleich mal. Nur, der Unterschied ist, ich bin kohärent, ich weiß es ja. Ja? Das kenne ich und würde jetzt meinen Mann fragen, der kennt meine Seiten auch. Mir als so genüge, der hat eine super Strategie entwickelt. Weil er weiß, er sagt immer schon auf schlimmen Tagen, wenn er weiß, so meine inneren Anteile, wo er schon sagt, er weiß genau, wie ich mit dem Auto in die Garage reinfahre. Man kennt das schon. Dann macht er was ganz Gefinkeltes, ja? Er läuft schnell in den Keller hinunter. Das ist halt, wenn man ein Weingut zu Hause hat, ein Vorteil, ja. Weil wir haben immer Flaschen und Tanks zur Verfügung. Statt bei Glasl, gleich vorne hin, wo das Auto ist, ja. Haben wir so ein kleines T-Shirt und sagt, hol dich zuerst runter, bevor du weitergehst. Und verschwindet. Ja, weil er über Jahre gesagt hat, du pass auf, ich verstehe deinen Stress von der Arbeit, ich kann das alles nachvollziehen, nur Faktum ist, ich hab keinen Bock, das Zimmer ist auch gekriegt dann, ja. Dann mach's anders. Aber wir haben das ja auch, diese Seiten. Nur wir sind kohärent. So, bei den Kiddies, was sehen wir, was dort passiert, die Komplexe mit der Base, und es ist halt ein Maxi, fällt dort eine, die Jungs, was du beschrieben hast, fällt eine. Die mit diesen ganz massiven eben, weil das sind alle die bei 70 oben sind. Im Cortisol, die Suizidalen, aber auch die Selbstverletzer, die sind alle schon im dissoziativen Formenkreis. Ja. Weil das, was die ausgebildet haben, ist ein sogenanntes traumatisiertes Kind. Eben dort, wo Trauma losgeht. Weil die mehrheitlich allein waren. Die Mehrheit von denen hatte nie protektive Faktoren gehabt. Weil sie eben entweder im Pflichtschulkindergarten, also im Pflichtkindergartenjahr, entweder hat keiner hingeschaut oder man wollte nicht oder man war selber überfordert, bis hin in den ländlichen Strukturen. Ich habe so viel Fallbesprechungen mit Behörden, wo es um die Gefahrenverzuggutachten geht, wo halt dann immer irgendwer mal dabei sitzt. Naja, aber das können wir jetzt nicht in die Anzeige in der Form bringen, weil das ist ja der Cousin von meinem Mann oder, naja, aber der ist ja bei der Feuerwehr und da ist mein Bruder. Also wo du auch so Beschwichtigungsaussagen drin hast. Deswegen fallen ihnen viele protektiven Ebenen. Und damit spalten sie mal ein traumatisiertes Kind innen drin. Das ist wieder mein erstes Häschen, ja. Da ist die ganze Trauma-Information drin. auf der zweiten Seite wieder die Bindungstheorie, das bindungssuchende Kind. Das sind eben dann diese Kindteile, die hochpoppen. Das sind die, die dann auf einmal eben zulaufen in komplett deplatzierten Situationen. Drück mich. Schauen muss ich, und du hast was ganz, ganz Tolles gesagt. Ich spüre, dass es mütterlich ist. Aber manchen spürst du es, die machen das aus der Unterwerfung heraus. Aber ich gebe euch dann Beispiele, wo man schon sieht, und ihr kennt es alle. Die stehen immer parallel zueinander. Und dann entwickeln sie eben wieder diese Abbilder, ja, von ihren näheren Beziehungs- und Bezugspersonen, weil sie über die Coping-Strategien in der Bindungsrepräsentation sind. Sprich, sie entwickeln Introjekte. Und damit siehst du bei denen immer diese sogenannten Täter-assoziierten Introjekte. Die Schlägerjungs. Täter-loyale Anteile. Mama ist dabei, ist der Papa ist dabei, ist der, das Heldendom. Die Beschwichtiger, die Vermeider. Da, wenn die stark ausprägt sind, siehst du das auch, die sind die ewigen Opfer im Leben. Und dazwischen haben sie sogenannte innere Verfolger. Da hängt man nämlich genau die ganze Sucht, die Selbstverletzung und die Suizidalität drauf. Die sind Selbstzerstörer. Das ist nichts anderes als selbstzerstörerische Teile, die von außen assoziiert sind durch die Biografie. Und das ist aber das ganze Schutzsystem fürs traumatisierte Kind. Das sind ihre inneren Bodyguards. Weil von außen sie keiner geschützt hat. Von außen war niemand da. Und die hängen eben nicht mit dem AMB zusammen. Das ist das Problem. Sie sind nicht kohärent, weil ich da genau dazwischen die Dissoziation habe. Der AMB und das 16-Alter. Die AMB sind ihre Alltagschecker. Im Schulischen müssen die ganz stark auffallen, weil die ANBs tun was. Der ANB ist der, der steht in der Früh auf, der geht in die Schule. Der kennt eine Alltagsstruktur, der hat ja auch Freunde, der hat Hobbys, der hat Interessen und. Je nachdem, wie wieder ressourcenstark sie gefördert worden sind von der Biografie. Ja. Nicht, was sie drin haben, die rotieren ja frei herum im System. Weil immer, wenn das traumatisierte Kind wieder durch Trigger angetriggert wird, und Schnäppel Schnäppel macht, kommt eine Introjekt-Ebene. Und dann parallel das Bindungssuchende Kind. Die sieht man auch schon, die Dissoziativen, die haben immer so diesen Ablauf. Die brauchen gute 3 Monate, bis sie auftauchen. Die sind hoch angepasst, wenn sie neu in Interaktionsebenen reingehen, checken einmal ab und dann suchen sie sich wenn aus, wo das bindungssuchende Kind zum Andocken anfängt. Das siehst du vom Ablauf so schön bei denen. Und dann merkst du aber, wie schnell die schießen. So, wo erkenne ich es gut? Das sind diese Ambivalenten. Die sind hoch ambivalent im Alltag. Florian ist zum Beispiel so einer. Der Florian ist 15 Jahre alt und ist uns jetzt vor 3 Wochen direkt aus der Haft gekommen. Also der hat auch schon sehr früh begonnen mit seiner Karriere, mit 14 ist ihm das dann aufgerechnet worden, es ist seine zweite Hafterfahrung. Würdest du denn erklären, wenn du den Boom sagst, das ist der Bulli, eigentlich ist Bulli und er ist ein Zucker. In der Früh, wenn er aufsteht, steht er immer beim Stiegenhaus runter, so in einem riesen Wohnbereich. Und wenn er von seiner Seite von der Treppe runterkommt, dann hat er seine Pyjama-Hose, sein Leibel und sein Krafttier. Und steht er beim Krafttier. Ja, aber das war schlau, dass er es gemacht hat. Und damit hat er eigentlich besser überstehen können. Mhm. Mhm, klar. Aber er versucht dann das bindungssuchende Kind besser und das traumatisierte Kind mit Krafttieren. Und das Krafttier hat das mit, sein Stofftier, er ist ein Tiger. Ein komplett furchtbar zernudelter Tiger und der lässt ihn derzeit noch nicht waschen. Man kann nicht gewaschen, jetzt soll man ihn verbräten. Aber du siehst es bei ihm so schön. Du steht da in der Früh, das und dann sagst du vorhin, komm her, das Frühstück, schau, es ist alles gerichtet. Also ein bisschen vorsichtig. Was du merkst, das bindungssuchende Kind so noch nicht weiß, was es mit der Situation ist. Oder? Dann sagst du vorhin, ja, komm her, schau, es ist Frühstück da. Dann geht's wasch, sitzt da schon,
ich das haben? Kann ich das haben? Ich will das haben! Doch, gib mir das da drüben, das will ich auch haben!
Du musst das erst einmal da vorne an. Es ist alles am Tisch da, ja? Ich setze einmal eines nach dem anderen.
Schau, der hat jetzt schon zwei Mandarinen, ich will jetzt auch eine Mandarine.
Sei Florian, je mehr du redest, desto weniger wirst du frühstücken, weil du redest nur, du kriegst ja nichts in deinen Mund rein.
Ja, aber kann ich die haben? Kann ich die alle haben? Ich will die alle haben, alle!
Sei Florian, fang jetzt einmal an, komm, ich schmiede jetzt einmal ein Nutella-Brot. Magst du Nutella-Brot essen oder magst du lieber Honig?
Ja, kann ich beide haben?
Kannst du auch beide haben. Dann machen wir mal eines halb so, eines halb so.
Ja, aber da, den Saft, den will ich auch haben. Da,
die ist ja alles. Und er schreit und schreit und schreit. Da fährt der mal schon hoch. Das ist ja auch nichts Adäquates. So, und dann kommt das Phänomen, dann kommt einer der Hunde daher. Auri, auri. Da liegt er schon am Boden unten. Streichel. Sag ich, Florian, komm. Aufstehen, wir sitzen am Tisch, wir benehmen uns, wir frühstücken. Es ist ein Brot da, es ist ein Kaffee da.
Aber der Auri muss auch essen.
Schnappbrot, rund eingestopft. So, der Auri isst nicht beim Tisch mit.
Wieso? Der Hund kann doch essen, wann er will.
Und da und weh. Die Kritik ist es, der Hund isst nicht beim Tisch mit. Und dann fährt der auf. Wird so schnell, kannst du gar nicht schauen. Hupft er vom Boden auf, wie Rumpelstilzchen.
Der ist der Richter, das sage du hast mir gar nichts zu sagen.
Da fährt er und fährt er und fährt er. Und das sind aber dann diese, die du wo ziehst, das ist das Intrig, das ist die Mama bei ihm. Mhm. Weil die Mutter tut, einerseits die Mutter ist ein, sie selber Borderline-Persönlichkeitsstörungstypus. Mhm. Also auch diagnostiziert, da merkst dieses Ping-Pong bei ihm. Und er fährt in einer Machtassoziation, er ist rachsüchtig, er droht ja dann auch permanent. Wenn du ihn jetzt nicht quasi den Hund füttern lässt und er nicht mit dem Hund essen darf, dann hat sie das Haus, oh, ihr schießt euch alle, ihr werdet schon sehen, mein Bruder ist ein Haft, der schickt alle her und bringt euch um. Da hat er permanent die Drohgebärden, aber du siehst, das sind Teile. Und wenn es dann aus dem rausgehst, aber dort ist immer aufpassen, mit deinen diskutiere ich nicht. Du hast eine ganz viel hausgemachte Fälle, weil mehrheitlich, was würde man tun? Ihm sagen, er hat so nicht zu reden. Die Mehrheit steigt in den Machtkampf ein, wenn man es nicht weiß. Weil was tätest du denn morgen zu sagen? Du benimmst dich jetzt, du setzt dich jetzt hin, ich bin die Macht im Haus, ich sag dir, du darfst den Hund nicht füttern, also unsere, aber das ist sinnlos. Ich brauche mit ihm direkt nicht diskutieren gehen. Das, was ich dir tue, ich sage dir, Florian, so kommunizieren wir beide nicht. Ja? Wenn du dich beruhigt hast und runterkommst, dann können wir normal darüber reden, ob ich es möchte, dass der Auri gefüttert wird oder nicht und warum die Regel da ist, dass der Hund nicht vom Tisch gefüttert wird. Aber so brauchen wir nicht reden. Ich sage dir jetzt, ich gehe jetzt und wenn du soweit bist, dann findest du mich im Therapieraum, im Büro oder in der Küche beim Zusammenraum, also was auch immer dann tue. Dann kannst du kommen. Weil ihr müsst aus der Situation raus. Weil das bringt gar nichts, so auf den Ebenen zu diskutieren, bitte.
Was ist, wenn man über Macht durchsetzen muss, um in gegebener Fremdgefährdung.
Klar, bei. Nein, ist aber
eigentlich. Das ja. Ist dann irgendwie so eine.
Na gut, du machst mal nicht drum rum. Eine
schwierige Situation.
Es ist eine schwierige Situation. Schau, der Traumabereich, gerade im Bereich der Teilearbeit, ist hochmachtbesetzt. Wenn wir wissen, wie Systeme funktionieren, ganz ehrlich, dann können wir sie auch steuern. Da muss man wirklich gut innen drinnen in der Selbstreflexion sein, weil das ist ein ganz haariges Thema. Und das ist eine ordentliche Verantwortung und auch eine ordentliche Haltung, die man haben muss. Weil die sind eh schon kaputt. Nur, ja, ich komme manchmal nicht drum herum, dem Intellekt dort einzubügeln. Weil wenn wir die zu stark hochfahren, dann muss ich über Macht gehen, nämlich welche Macht, dann muss ich mit der Täterstrategie kurzfristig bedienen, damit ich das wieder zurückkriege. Weil das ist ja dann das bindungssuchende Kind, dockt dann sofort an. Nur das ist halt die Kunst in der Teilearbeit, das auch zu erkennen. Zuerst streitest quasi mit dem, dann bügelst du ihm drüber und zwei Sekunden später kommt er und dann Florian macht das auch.
Noch eine Ausnahme machen, bitte noch einmal.
Ja, er macht das ganz anders, er geht mir noch kleiner over. Immer wenn er dann aus den Situationen sagt, ich gehe jetzt aus der Situation raus, die Diskussion führen wir hier nicht, ja, weil da ist er für mich noch fremdgefährdet. Da ist er anstrengend einfach. Ja. Und außerdem, ich kann mir sicher sein, egal ob ich dann unten im Therapieraum sitze oder irgendwo anders oder in der Küche stehe oder im Büro, er muss sofort in den Körper raus. Also in der Küche ist auch dann kommt auch genauso dieses Drücken.
Hast du mich wohl lieb?
Dann hat er das und dann will er immer diese Schaukeln. Ganz gut, das sind die Säuglingsdates, oder merkst du, wie klein die Vernachlässigung, wie früh es war. Weil Schaukeln ist ja die Beruhigung für die Hypophyse und den Hirnstamm, damit schaukeln sie so stark. Oder eben im Büro ist, er will permanent auf meinen Schoß dann auf mich sitzen, gell? Darf ich Huppa kommen? Ist ja absolut nicht passend. Weißt du, du kannst deinen Stuhl nehmen, neben mich setzen, ich halte dich gerne. Aber nein, wir tun eine Runde schaukeln, wir schaukeln mal kurz hin und her. Aber zeitlich begrenzt, aber nicht Huppa. Im Therapieraum ist es bläder, der hat so deppert angewohnt, wenn du so sitzt wie, dann sitzt, gell? Der ist so schnell, dass er sich mit dem Kopf an meinen Schoß auflegt und umklammert und nicht loslässt, dass du ihn aber nicht wegkriegst von dir. Aber dann haben wir uns jetzt mal geeinigt, so wir tun eben eine Minute streicheln, Oxytocinförderung, und dann muss er sich aufsetzen und eben auf einen eigenen Platz setzen. Das geht jetzt schon recht gut nach 3 Wochen, aber du merkst die Teile. Weil die Teile aus der Vernachlässigung und manchmal bleibt mir nichts anderes über, dass ich ihn drüber bügel. Wo dort, wo wirklich die Fremdgefährdung bei den Introjekten ist, muss ich eine zünden. Das Thema ist nur, ich muss es wirklich wissen, dass ich mit Macht agiere, dass ich mich der Täterstrategie bediene und sofort danach umschalte. Die größte Gefahr ist, wenn wir dann in eine dramatische Gegenübertragung einrutschen und eine Gegenreaktion das machen.
Das kenne ich, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad, so dieses...
Wo du dann nicht mehr rauskommst. Wo du nicht mehr rauskommst,
das macht. Und dieses dann auch für die Supervision was.
Ja, naja, was tun sie? Schatz, wir haben es ja mit Übertragungsphänomenen zu tun. Übertragung spielt immer nur im Prinzip. Und in normalen Settings, so wie da, wir übertragen ja jetzt auch untereinander, was ist das erste Übertragen, was jeder kennt? Mögen wir es oder mögen wir es nicht? Sind wir sympathisch oder sind wir es nicht sympathisch? Ja? So die ganz pragmatischen Dinge. Im Traumabereich geht es aber dabei eben um diese Macht- und Ohnmacht-Dominanz- und Unterwerfungsprinzipien. Und wenn das nicht regelmäßig gut supervidiert wird, gerade die Arbeit mit Dissoziativen, da rutschen schon viele in diesen Machtmissbrauch rein. Naja, klar, wir sind alle Hierarchien. Ich kenne das aus der Kinder- und Jugendhilfe zur Genüge, wo ich Teams permanent schimpf deswegen. Und wo ich ständig meine Fights aber leider auch mit Leitungen oder Supervisern habe, wo ich sage, ich muss jetzt schon schauen, dass das über Drogen rauskommen. Weil ich kann in der Kinder- und Jugendhilfe, gerade wo ich so eng miteinander lebe, nicht einfach in der Gegenübertragung bleiben, wenn ich das fachlich ja doch weiß. Und die Übertragungsphänomene, wie weit gehen die zurück? Und alle Schulen haben die drinnen. Also man kann erklären, dass er noch nie von Übertragungsphänomenen gehört hat. Und dann kann ich es nicht zulassen, dass irgendwo in eine Übertragung rutscht, die dann marktassoziiert ist, weil ich bin nur immer der Sozialpädagoge, die Sozialpädagogin da, oder ich bin die pädagogische Leitung, oder ich wäre mit ihnen nicht weit gekommen. Ein direktes Kind teilt, also tut so ab, als ob es ein Täter ist. Ich kann es dort eben, da muss ich gut aufpassen, weil das sind ja dann die Situationen. Und was macht die Gegenreaktion? Die Gegenreaktion führt immer zum Beziehungsabbruch. Das ist das, dann wird darüber diskutiert, ob das Kind hier passend ist. Mhm. Ja super, aber wo in Österreich müssen passender sein? Ich meine, ich glaube, dass andere Einrichtungen Wunderwutzi sind. Jeder bemüht sich im besten Sinne mit ihnen zu arbeiten, egal in welchem System. Und das ist in Schulen nichts anderes, das ist bei euch in den Jugendzentren nichts anderes. Und im Jugendzentrum kann ich ja nicht hin und her schieben und sagen, naja, in Wien passt nicht, aber vielleicht hat es den Dulen passen. Oder gehst du nach Mödling, also ich weiß jetzt nicht, wo sie alle sind, weil ich war schwächer, hast du gesagt. Aber ich kann ja nicht sagen, du tut fast hin, weil du bist besser. Das ist ja Schwachsinn, ja.
Das ist ja im Endeffekt ein Kompliment, wenn jemand kommt mit seinem Ich und das an dir.
Ja, ich sehe es auch so.
Ausspielt, ja. So dieses... Der sucht Beziehung mit dir.
Ja, weil ich sage immer, wenn sie anfangen, sich zu reiben mit uns, das ist eine Chance für eine Beziehung. Mhm. Weil was lernen sie über die Krise, stehen wir, dieses Halten und Ausgehalten werden. Mhm. Und sie lernen damit einmal, dass wir anders umgehen. Mhm. Und nicht über sie drüber bügeln, so wie sie es von daheim kennen. Und nicht sie denunzieren, wie sie es daheim kennen.
Und nicht nachtragen sind.
Ja.
Dieses, ja. Ups, das war ein Scheißtag.
Ja, ja, weil das ist also dieses Schweigen als Strafe, ich ignoriere, ich finde das so furchtbar, wenn ich das irgendwo sehe. Ja, aber das machen so viele aus ihrer eigenen Verzweiflung heraus, wenn sie ohnmächtig sind. Aber wo die zweite Seite kippt in die Ohnmacht und in die Beschwichtigung. Und damit in die Vermeidung. Und die bestrafen dann mit Schweigen.
Ich meine, das ist mir auch schon passiert, aber das nächste Mal gehe ich hin und sage, das war kacke von mir. Aber Also er hat mich gefordert. Was ich mir schon entschuldigt habe, bist du mir auch schon.
Aber dafür, ich finde es sehr wichtig, diese Entschuldigung, die kennen sie aus dem Herkunftssystem nicht. Und als erwachsener Mensch, der halbwegs einen professionellen Anspruch hat, darf ich mich und muss ich mich auch entschuldigen können. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Das macht ja Menschlichkeit aus und in Übertragung, wir rutschen alle. Eine so alt kann man gar nicht sein in dem Job, dass man nicht noch in die nächste Übertragung reinrutschen. Wir werden ja nur besser, sie persönlich zu erkennen.
Was ich so spannend finde, dass dieses traumatisierte Kind und das bin ich so für mich dieses Kind, was nicht geschützt worden ist, dieses traumatisierte und aber Bindung sucht und dann aber Bindung auch nicht immer aushält. Oder wenn dann diese protektiven Faktoren kommen,
weil
dann ganz schwer damit tun. Also ich finde diese, ihr erlebt das manchmal eben so ambivalent dann, dass sie die eigentlich ganz nah haben wollen oder Bindung suchen und gleichzeitig es aber gar nicht so gut aushalten.
Weil der Bindungstyp mein Thema da ist. Das beim Bindungssuchenden Kind siehst du so schön den Bindungstyp dann. Die unsicher vermeiden sind die, die dann aussehen. Ich brauche die eh nicht. Die helfen mir selber. Die sind lieber streunend. Die Ambivalenten siehst du halt richtig schon mit dem Geklammere. Und die Desorientierten, die haben keinen Tau, wie Beziehung funktioniert. Die fallen eher in diesen Ping-Pong auf. Ja, wenn du auf sie zugehst, dann gehen sie wieder zurück. Dann kommen sie wieder. Dann eben möchtest du wieder zu, dann gehst du wieder zurück. Ja. Die bindungssuchenden Kinder haben den Bindungstyp ausgeprägt. Und das fällt dann auf, weil da fällt ja die Ambivalenz noch einmal auf. Und was fällt bei denen noch auf? Wenn die Teile im Alltag frei flottieren, nutzt man auf einen Bogen da oben gar nichts. Der weiß es ja nicht. Und kennst das nicht von diesen ambivalenten Klienten, wenn sie dann aufkommen und sagen, sie finden das nicht in Ordnung, dass wir sie für irgendwas geschimpft haben oder irgendwas zu ihnen gesagt haben, sie waren das nicht, tut wer als erstes hellhörig bei Teilen. Weil das echte Thema ist, es wird wirklich dann immer der ANB geschimpft, aber der weiß es wirklich nicht. Das ist halt auch eine Realität. Es ist ein Emotionsteil aus dem Häschenkreis. Weil die Bodyguards schützen das System und das muss ich schon respektieren. Diese Bodyguards, die sich entwickeln, ob sie jetzt bequem sind oder nicht, ja, weil da sind wir wieder dort. Ich finde, das ist eine Chance. Und ich finde es ehrlich gesagt einen hohen Bindungsbeweis, dass sie mir die Teile auch sagen. Weil im System, das heißt ja ganz viel, wenn sie mit dem ausgehen. Weil das sind ihre Bodyguards. Die dienen ja nur dazu, dass sie bis jetzt überlebt haben. Mich all das, was halt nicht so klasse läuft. Erst recht, wenn sie noch in diesen Strukturen leben müssen. Weil deine Jungs sind garantiert dissoziativ. Kommen wir ja nicht drum rum. Aber das Problem ist, das Introjekt wird dann, ist das, was es tut, oder der Detaillieranteil, oder eben der innere Zerstörer, da schimpfen wir um einen ANB, aber der weiß davon nichts. Und noch blöder ist es halt, wenn sie so hoch im Dissoziationskontinuum sind, wenn sie überhaupt nichts mitkriegen. Also wenn ein Mädel ist jetzt in der Haft gegangen, die wehrt sich echt auf Biegen und Brechen, klarerweise, sie war das nicht, sie wird zu Unrecht bestraft. Naja, weil die so dissoziativ ist, dass sie ist auf Videomaterial drauf, überall also von Überwachungskammern, es wurde der Prozess ganz klar. Ja. Nur es ist halt das Thema, die Seiten war es. Aber in Haft geht jetzt der da. Das sind sie auch immer noch. Gell? Also das ist halt schon auch noch ein anderes Thema. Aber das ist dann der Job von Therapeuten, auf der Ebene da drinnen dann einzugehen und dort zu schauen. Aber dort hängt es ja aus. Und dort hast du ja auch die Suchtleid, siehst du ja auch so schön. Weil wo ist denn die Ambivalenz? Der Selbstzerstörer in der Sucht konsumiert wie der Trottel. Und dann hast du einen loyalen Anteil, der am Montag vor dir sitzt. Ich wollte das am Wochenende so nicht. Und das ist meine letzte Phlegmone. Kannst du mit mir bitte noch einmal ins Krankenhaus fahren? Ich nehme nie mehr was und von dem Dealer schon gar nicht. Das ist so dreckiges Zeug. Und komme noch zum Dr. D. Punkt, dass er mich besser einstellt. Tja, dann machst du den ganzen Weg, machst du dies, jenes, das. Am Abend ist er, bis die ganze Schneise durch ist. So, ich fahre jetzt nach Hause, wie tust du jetzt? Brauchst du noch was, dass du wieder nachkommst? Morgen in der Früh hören wir uns. Danke, alles kein Problem, ich gehe heute früh schlafen. Nächsten Tag in der Früh rufst du an, heb keiner ab. Bis eins in der Früh erreichst du, also bis eins Mittag erreichst du, und das erste, was am Telefon ist, was ist? Dann sag ich, du, wir haben ausgemacht, ich rufe dich heute an, ob es dir von gestern her noch gut geht.
Immer scheiß Nacht!
Sag ich, ja, dann lass uns drüber reden, weil eigentlich war es gemacht, du gehst früh schlafen, das hast du mir angeboten oder zumindest gesagt.
Ja, aber die sind vorbeikommen, aber du kannst dir nicht vorstellen, was die mitgehabt haben und ich wollte sie rausschmeißen, ob sie nicht kennen und dann tun die vor mir immer trickert, trickert, trickert.
Sag ich, ja, und wie ist das jetzt?
Ich weiß nicht. Irgendwie geht's mal beschissen, ich will jetzt nicht mit dir reden. Tschüss, aufgelegt.
Aber das sind Teile.
Wo ich jetzt dann hänge, ist diese Geschichte, wenn wir ihnen dann Bindung anbieten, dass wir die dann auch halten müssen. Ich habe dann einen Gedanken, ich war mal bei einer Lesung da ging es auch um psychiatrische Geschichten einfach, und die gesagt habe, was sie am meisten gebraucht haben, und die haben oder was am schwierigsten war auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter dann auch, und die haben gesagt, das Schwierigste war, dass so viele Beziehungen gestartet haben, die dann wieder abgebrochen sind, weil die Leute das in den Settings nicht aushalten, weil Personalwechsel ist, weil Leute schwanger werden, weil was auch immer, es gibt da 100.000 Gründe, aber dass das das Schwierigste war, und die Menschen, also und sie eigentlich sagen, dieses Bitte bleibt, egal wie man ist, oder egal was dafür aufhört, geh nicht weg. Also, und das finde ich so, da hänge ich immer wieder an den Punkt, wie viele Ressourcen es eigentlich braucht, damit die Leute, die diese Jobs machen oder die dieses Gegenüber oder auch wir, die wir diese Bindung anbieten, sie erholen können. Ja? Und was es dafür so viel, eigentlich so viel mehr braucht. Ja? In dem Punkt hänge ich dann. Weil das alles her, das klingt alles so, dass das so nachvollziehbar und so gescheit und dann denke ich mir, ja, aber ich habe im Schnitt also 20 Minuten für ein Gespräch in einer Schule, wenn es viel ist. Ja. Wenn es eine Krise ist, kann ich vielleicht noch andere absagen, aber es ist irgendwie nicht mehr als das. Und dann bin ich die einzige Person dort. Ja. Und jetzt habe ich irgendwie eh meinen Rucksack und meine Erfahrung und all die Dinge. Aber wir haben auch schon nicht genug Ressourcen. Ja. Und an dem hänge ich so, wie schade es ist, dass wir dann diese Bindung nicht immer in dem Maß zur Verfügung stellen können, das dann vielleicht dauert.
Das mir hat jetzt mal was geholfen. Kurz. Das war so eine Fantasiereise und die Trainerin hat damals dann gesagt, aber stell dir vor, dass du vielleicht dieser eine Mensch in dem Leben von dem bist, oder derjenigen, der zumindest in diesem Setting, in den 20 natürlich. Minuten, du nimmst natürlich. Ihn so wie er ist und wer weiß, wie viel Ding.
Ja.
Und das hat mir so viel Erleichterung gebracht, dass vielleicht 20 Minuten meiner Lebenszeit auch reichen können, um jemanden sich nicht umbringen zu lassen, sondern um jemanden dieses zu geben, da gibt es Menschen.
Gleichzeitig siehst du diese Jugendlichen, die so suchend sind, wenn wir jetzt an die Krisenzentren oder so denken, ja, die einfach aus allen Systemen rausfallen, diese überall, und die, wo ich mir denke, der braucht genau diese Person, die diese Bindung jetzt zur Verfügung stellt, oder diese Person eben, ja, im besten Fall.
Das ist tatsächlich der Merk. Wir nennen es ein bisschen Saugerinnen.
Ja.
Haben sie ja. Die saugen ja wirklich.
Vampire. Ja. Und Energievampire, whatever. Und das merken wir schon auch. Wir waren halt, sind jetzt, glaube ich, ein Jugendzentrum, was tendenziell besser aufgestellt ist. Mhm. Aber es hat sich verzigfacht. Und wir haben dann doch ein bisschen eine Unterbesetzung. Und letztens hat ein Kollege gemeint, irgendwie im Hinblick auf eine neue Unterbesetzung, sie packt es nicht mehr. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass man mehr Stunden an sich kriegt, sondern dass mehr Leute parallel braucht, weil halt so eine Beratungszeit und eben auch eine Bar halt permanent 4 Leute, 5 Leute, 6 Leute da sitzen, die was halt so haben will. Was voll legitim und voll gut ist. Aber wenn man dann halt die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger triagieren muss, ist halt zart.
Die Frage ist nicht mehr, was glaubt sie unter Bindung verstehen zu müssen? Ich bitte dort den Blickwinkel ein Stück weit zu verändern. Weil Bindung ist ja nichts, was einen qualitativ zeitlichen Anspruch hat. Bindung, ich kann zur Verkäuferin bei der Wurststrecke beim Spar auch gebunden sein. Aber das sehe ich einmal in der Woche. Und das für den kurzen Zeitraum von 5 Minuten, wenn ich meine Wurst hole. Weil da geht es ja wieder um das, was ist da? Was schwingt man da mit? Ja, weil um was ist denn das, was mitschwingt? Was macht denn Bindung eben wieder dieses Konzept dieser elterlichen Feinfühligkeit aus? Menschen, die bereit sind, Emotionszustände wahrzunehmen, zu deuten und zu reagieren, und nämlich prompt. Die sind oft banale Aussagen. eben dieses, boah, heute schaust du aber gut aus, ja? Bist du ein bisschen entspannter halt, oder, boah, heute bist du ein bisschen fertig, habe ich den Eindruck, aber geht's dir wohl gut. Aber die sofort, was immer etwas gleichsetzen mit einem Emotionszustand in der Beobachtung. Spiegeln. Ja. Und das ist einfach die Kunstbindung, weil schaut einmal, an wen sanden wir gebunden. Es gibt keinen Anspruch. Geht einmal die Bindungssysteme durch. Primär ist es halt immer die Mama. Klar, durch das, dass wir halt im Mutterleib aufwachsen. Ja? So, im nächsten Sinne, im besten Fall der Papa dazu. Dann kommen Geschwisterkinder, die Oma, Opa, Tante, irgendwer immer im System. Aber einer nach dem anderen. Und man hat in der Bindungstheorie immer, also in der Bindungstheorie habe ich den Druckschluss schon nicht, den wir aber in den Systemen immer haben. Man glaubt immer, es müssen alle gleich im Leben da sein, aber das ist doch ein Humbug. Also vom Kindergarten bitte bin ich bis mit niemandem mehr heute befreundet. Weil ich heute auch woanders lebe, als ich ursprünglich aufgewachsen bin. Von der Schule? Ah, nicht wirklich. Ja. Vom Gymnasium her, ja. Da gibt's noch eine Person. Bei anderen weiß ich zumindest, wo sie ungefähr sind, aber jetzt Realbindung ist das auch keine. Und wie viele Menschen wechseln im Leben? Wir haben ja auch alle ein Leben hinter uns mit unterschiedlichen Partnerschaften, ja, die sind ja auch irgendwann gekommen und wieder gegangen. Bis man sich halt irgendwann gebunden hat oder noch nicht gefunden hat, ja. Je nachdem. Aber ich glaube, das ist so der falsche Anspruch. Das, was einfach dazwischen hakt, ist was anderes. Das ist eben, bin ich bereit, diese Feinfühligkeit aufzunehmen? Nämlich wirklich, wenn ich jemanden in meiner Begleitung habe, in einem fachlich professionellen Kontext, mit diesen Emotionsdeutungen einzugehen. Das macht einen Unterschied, ob ich sage, hey, alles klar, oder ob ich sage, hey, du schaust halt gut aus, ich finde dein Lächeln heute schön, oder, oh, ich habe den Eindruck, du hast halt nicht gut geschlafen. Dass ich immer das Emotionale aufgreife. Das ist die Feinfühligkeit. Ich interessiere mich ernsthaft für dich. Weil alles klar ist, ja, gar nichts. Ja, auch kurz mit. Ja, klar.
Und das muss man gut ausdrücken, ja.
Oder auch nicht. Aber damit eben macht es viel mehr her. Und es ist nicht wichtig, was 20 Minuten ist eh schon viel, was du hast. Ja, klar. Es ist ja wirklich viel.
Das ist lang. Und wenn ich mir denke, 20 Minuten ja. Damit zu schwingen.
Ja, und in einer Regelmäßigkeit.
Dann wieder raus.
Ja.
Und beim nächsten wieder.
Ja. Puh. Und das in einer Regelmäßigkeit. Sie können sich zumindest in einem Semester oder in einem ganzen Schuljahr auf dich verlassen. Sie können sich bei euch auch verlassen, dass ihr dort seid, wo ihr seid. Und ihr seid ja fest in der Brandung. Ihr steht ja, ihr seid ja da. Ich seid ja verfügbar. Ich muss mich nur emotional verfügbar machen. Das ist der Unterschied. Und eben, diese Abbrüche sind sowas von normal. Ich finde, der Fehler passiert woanders. Dieses oft weiß man, dass Dienstverhältnisse beendet werden, weil Lebenswege sich verändern. Eben, da sind wir wieder bei Schwangerschaften. Oder durch andere Umstände, dass niemand drüber redet. Das ist immer so diese Geheimhaltungsglocke. Warum kann ich nicht hergehen? Und was eh, weil die Kündigungsfristen sind mittlerweile Quartalssachen aus, einvernehmlich, oder wenn es wirklich ganz schnell geht. Aber warum kann ich nicht von Anfang an bei den Kids auch mit offenen Karten spielen? Wieso gibt es dort immer diese Druckserei bis zum letzten Abdruck? Und dann ist er, aber schau, da kommt eine Kollegin nach und die wird sich sicher lieb um dich kümmern. Warum fange ich nicht an, was die Bindung weiterzugeben, zu sagen, du pass auf, bei mir wird sich was verändern, ich werde nicht mehr so lange da sein. Aber die Kollegen X oder Kollege Y, die kennst du, die anderen sind da. Schau, wir machen jetzt doppelt gemoppelt da zum Beispiel. Dann kommst du schon in da herüber, weil ich bin ja auch noch da in die Umlenkung. Ja, das wäre ja ein gesundes System. Sogar,
wann unser also Probearbeitstag ist,
ja.
Damit einbezogen.
Das geht das ja auch hinter. Ja, aber ich finde das ja richtig. Mhm. Weil das ist ja das, dann wäre es ja auch kein Bindungsabbruch. Weil dann begleite ich sie auf die andere Seite oder wenn da wieder neig einer kommt, auf diese Seite. Sie werden in der Bindung weiter übergeben. Und bei den meisten ist halt immer dieses Cut-Prinzip, so ich bin vor, die hinter mir die Sinnflut, aber die anderen sind eh da, passt. Orangiert dich Prinzip. Es ist immer vor, die Winkel ist. Und 20 Minuten ist viel, kann man das. Ist so, ja, weil wie viel Zeit hast du nachher wirklich, weißt du?
Im Kindergarten habe ich mir das mal ausgerechnet, dass 2 Minuten pro Tag aktive Zeit mit den Kindern gehabt.
Ja, du hast nicht so viel. Ich sag mal, therapeutische Beziehungen. Okay, in der Therapie haben wir 50 Minuten pro Woche.
Wie?
Aber ich muss auch eine Beziehung herstellen. Aber es sind 50 Minuten pro Woche. Die 50 Minuten sitzen man nicht immer dort mit Hallo, es ist so schön, dass du in mir drinnen herumwüdeln möchtest. Naja, und zwar, ja. Also du hast wenigstens 20 Minuten konstruktiv halt bei dir, morgens auf. Ja, mehr oder weniger, was ist ich meine? Genau, du bist ja nicht bedrohlich in der Form.
Ja,
das ist ein Unterschied. Aber es ist der Blickwinkel oft. Und es geht viel um das emotional verfügbar sein. Weißt? Irgendwo in einem Raum da zu sein, ja, und sich hinter dem Schreibtisch da drüben zu verstecken und hallo, hallo, hallo zu machen, aber dann eben das ist keine emotionale Verfügbarkeit. Wenn es heißt, es geht los, die Bühne wird eröffnet, es ist Kiddie-Time, dann geht's kein Laptop mit dann ist Kiddie-Time, dann muss ich durch sein und eben verfügbar. Das macht halt den Unterschied aus. Und halt Interaktionen schaffen, die halt echt sind. Ich finde das oft so furchtbar, so aufgesetzte Dinge. So, Halloween ist echt immer so dieser Klassiker. Wir machen alle auf Halloween. Ja, weil Halloween zu den Jahreskreisfesten gehört. Ja, schön. Wenn ich eine Gruppe habe, die nicht partizipativ damit umgehen darf, ja, sondern dieses, wir machen das als die Erwachsenen und ihr Kiddies dürft dann alle brav feiern. Und ihr müsst dann alle Gruselmonster sein und keiner berücksichtigt wieder, dass es vielleicht Biografien gibt, ja? Weil der eine oder andere findet es nicht lustig, weil er eben keine Horrorfilme mag. Der nächste hat vielleicht echt Verlust im Leben erlebt, der findet es auch nicht so klasse. Und der dritte kennt es vielleicht von der Hand, weil das der Grund Vernachlässigung kommt. Naja, dann ist es aufgesetzt, ja? Ich muss das schon einholen ins System. Und die erste Frage ist immer, wollen wir das machen? Und wenn wir es wollen, was sind eure Ideen dazu? Und wer übernimmt was? Und dann bin ich wieder im Bindungskonstrukt drinnen. Bindung ist einfach und furchtbar kompliziert. Ja, ist er. Ja, was ist real einfach? Wenn ich das Gegenüber in der Selbstermächtigung eigentlich fördere und ihm zuschreibe, dass es Experte für sich selbst ist und ihnen auch Selbstwirksamkeit zugestehe, dann habe ich Bindung gewonnen. Weil dann verändert sich ja meine Sprache, wenn ich mit ihnen rede. Und dann ist es ja okay, dass sie Wege vorgeben. Ich muss ja nicht der Schlaumeier von außen sein, nur weil ich 100.000 Dinge mehr in der Fortbildung habe. Experten für sich selbst sind eigentlich sie. Und ich vergib mir nie was beim Klienten nachzufragen, wofür steht. Ich finde es sowieso auf diese. Mein Lehrtherapeut hat damals in der Ausbildung gesagt, stell doch bitte die dummen Fragen. Und ich habe nie verstanden am Anfang, was ich immer gesagt habe mit diesen dummen Fragen. Ich habe gesagt, das Einfachste ist, die Frage zu stellen, erklär mir dein Verhalten. Und entweder wirst du ihn ernsthaft kennenlernen, dann lass es da erklären. Und du nicht in deinem Kopf da immer zusammenreimen, strategisch so ist er und so ist er und das, das gehört schon dazu für die Fallplanung. Aber stell bitte die Frage, erklär mir dein Verhalten. Erklär mir, was da steht. Und das ist mir echt angewandt. Und damit kommst du wirklich in jedem Krisengespräch weit. Gell? Weil heute öffne jedes Krisengespräch mit dieser Frage. Erklär mir, was da Hausnummer gestern oder heute Vormittag oder letzte Woche passiert ist. Erklär's mir.
Wo geht's da? Also, wenn ich mir da jetzt so eine denke, ist, glaube ich, dann oft eine Rechtfertigung. Oder geht es in der Rechtfertigung?
Nein, ich will nicht in die Rechtfertigung, ich will es verstehen, das ist das, was ich Ihnen sage. Ich würde dich gerne verstehen. Ja? Letzte Woche hat es wieder eben mit den anderen Zweien in der Gruppe geclasht. Ich würde dich gerne verstehen, was ist das? Oder letzte Woche bist du wieder.
Und dieser Schuld.
Aber komm, kann man es dann erklären? Entschuldigung.
Alles
gut. Ich denke mal gerade. Kann man das sprachlich dann überhaupt fassen, wenn das in einem Bereich ist, der sprachlich gar nicht fassbar ist?
Und das muss ich, da muss ich dann schauen, wieder, wie sie ticken, weil wenn sie mir sagen, die sind blöd, ja, und die sind schuld, da drösle ich mal das beides auseinander. Weil ich sage, so, fangen wir mal mit der ersten Aussage an. Die sind blöd, weil?
Weil sie mich genervt haben.
Die haben dich genervt, weil?
Das ist
aber im Grunde genommen haben sie dich genervt. So, die Frage ist jetzt nur, wo lässt du dich nerven und wegen was? Was war denn das, was die Rahl innen drinnen getroffen hat, wo sie dich genervt haben? Also sie nicht verstehe gerade. Auf der anderen Seite erklärst man, sie sind blöd und gleichzeitig haben sie genervt. Also wenn sie dir eh zu blöd sind, warum lässt du dich von ihnen nerven? Bin immer davon ausgegangen, du bist der Schlauere. Also müsstest du ja eigentlich als Schlauer in der Lage sein, dich nicht von denen, die du für blöd haltest, nerven zu lassen.
Aber sie sind gar nicht blöd, die haben mich ausgeschlossen.
Die haben dich ausgeschlossen. Dann stellt sich für mich die Frage, was war denn dein Part an der Geschichte?
Ich wollte mitmachen.
Du wolltest mitmachen. Hast du irgendwo noch vielleicht ein kleines Defizit in der Art und Weise, wie du mitmachen wolltest?
Ganz bestimmt.
Ja, dann sollten wir aber daran üben, dass du dort gut mitgehen kannst, ja? Schau, weil manche Verhaltensweisen, die du sagst, sind halt vielleicht nicht dienlich. Was dann sage ich es ihnen auf. Und dann sagst du, sie ist halt manchmal schwierig. Ich weiß, dass du dann dabei sein möchtest. Aber es geht halt nicht, dass du jedes Mal über eine sehr respektlose Interaktion eingehst. Wenn die anderen schon da sitzen und sich unterhalten, kannst du halt nicht hergehen, mit dem Stuhl die da hinsetzen und alles eingecrashen. Vielleicht probieren wir es mal anders. Ja? Ich muss ihnen immer irgendwas an Tools dann mitgeben. Weil das haben wir wieder dort. Der Denker hat die Ressource nicht. Sie wissen ja oft gar nicht, wie sie eine sollen. Mhm. Im Grunde genommen muss ich aber halt schlagfertig werden. Ja? Und ich muss die richtigen Wörter zu richtigen. Ich muss einmal aufpassen, was sagen sie mir real. Und das muss ich innen drinnen in die Korrektur bringen. Ne? Das sind die suizidalen Geschichten, sind ja nichts anderes. Ja? Das Erste, was ich dort sage, ist, erklär es mir, was macht deine Hoffnungslosigkeit aus? Ich würde sie wirklich gern verstehen. Was ist so hoffnungslos, dass du der Meinung bist, dass du dein Leben eigentlich lieber beenden möchtest? Ich habe den Eindruck, du hast noch keinen Plan B und Plan C für vielleicht viele Dinge in deinem Leben, mit denen umzugehen. Das, was ich bei dir wahrnehmend merke, ist, dass dein Rucksack riesengroß ist. Ja. Und es tut mir leid für dich, dass er so groß ist. Ich würde mir aber wünschen, dass du vielleicht einen Schritt mit mir mitgehst und einmal Angebote annimmst. Damit könnte man mal schauen, kommst du in einen Plan B und einen Plan C, dann wirst du auch wieder handlungsfähig. Und dann ändert sich auch deine Hoffnungslosigkeit. Und ich kann dir gerne anbieten, was diese Beratungsstelle, dies, jenes, das. Und bei dem einen kann ich die begleiten zum Beispiel und dann schauen wir, wie es sich anfühlt.
Kann man das schon vorstellen, aber funktioniert das auch? Das funktioniert wahrscheinlich nur bei Jugendlichen, was wirklich schon eine gute Beziehung vorher hast, oder? Oder funktioniert
ich werde immer Beziehung brauchen. Und notfalls Broker eher von 50-50 Joker, ja. Wenn ich sie gar nicht kenne.
Weil sonst sind sie nur, ich meine, so aufmachen, zusammen nur, ich weiß nicht.
Und du kannst uns eh nur von 50-50 Joker pokern. Wenn du sie gar nicht kennst.
Aber manchmal reicht eine Begegnung. Nee, manchmal wahrscheinlich, ja.
Ja, manchmal reicht auch die Empathiefähigkeit. Die Mehrheit bei sozialen Krisen, das haben alle gelernt. Die Leute sitzen neben ihnen und blöcken auf sie ein, tu das nicht. Oder ich lasse dich einliefern. Wenn ich mit einer dritten Interaktion komme, die ist einmal irritierend. Es ist ja wie eine paradoxe Intervention. Dieses erklär mir das, diese Hoffnungslosigkeit, erklär mir das Verhalten, ich möchte es verstehen, das sagt ja keiner zu Ihnen. Es ist ein Versuch immer wert. Ich bin bis jetzt nicht schlecht gefahren damit, aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Ne? Und vielleicht gewinnt es ja heute neue Ideen, eben mit gewissen Situationen ein Stück weit anders umzugehen. Wichtig ist ja auch eure Kreativität und eure Authentizität. Ja? So einen Zugang zu finden mit einer eigenen Sprache, eben aber wo es auch von eurer Seite nur so ein bisschen den Blickwinkel ändert, so mutig seid. In dem Moment, wo ich Respekt vor ihnen habe und auf Augenhöhe bleibt, kann nichts passieren. Ich darf sie dann ja auch fragen, was brauchst du jetzt? Und wenn ich mich echt für meine interessiert, dann würde ich ihn ja wirklich verstehen lernen. Und das sind auch die Kiddies dort. Irgendwann muss man sich ja wirklich fragen, so, wofür steht es ja, diese permanente Randale. Ob das echt ihr Zielwert ist, dass sie ihr Leben im Rahmen der Justiz und wenn es halt weiter so geht, im Rahmen der Forensik verbringen. Ob das ihre Zieleplanung ist. Ich meine, klar, die Kiddies halt erschweren uns das Ganze, ja. Also ich gebe ganz ehrlich zu, bis vor 5 Jahren war das noch echt ein Machtkrieger, zumindest wenn ich die Jungs gesagt habe, wenn ihr euch weiter so aufführt oder du dich so aufhörst, dann wirst du irgendwann im Hafen landen. Da haben sie zumindest noch Respekt davor gehabt, ja? Mhm. Aber das wollten sie nicht. Ich weiß, heute beißt er teilweise eh die Zähne aus. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile schon gehört habe, ja, ist mir wurscht und scheiß drauf und das ist ja nicht so schlimm, weil da ist ja der, den ich kenne und der, den ich kenne. Genau. Das funktioniert halt heute leider nicht mehr so gut, aber es ist mir trotzdem.
Sowieso war ja auch nur bevor seine gingen.
Natürlich.
Ja, eh, weil wenn sie mal drin sind, ist das auch
eine Geschichte. Also da passieren schon sehr schöne Geschichten.
Da? Ja, ja. Kennen Sie zur Genüge. Mhm. Ja. Diese Welt ist eine sehr raue und noch schlimmer geworden, als sie war. Mhm. Ist schon Thema. Absolutes Thema. Ja. Aber ich würde die Buben auch fragen, ob das ihre Karriereplanung ist.
Das habe ich mal ein bisschen gefragt. Also der wirklich sehr. Also war also 14-jähriges Bürscher, das war aber aus Krisenzeiten. Der wirklich sehr haltlos und wohlstandsverwahrlost einfach. Und der ist irgendwann einmal, da war er schon gar nicht mehr ganz aufgenommen, plötzlich vor der Tür gestanden wie im Fenster. Und dann haben wir mit einem unterhalten gefragt, wo geht's hin? Und dann habe ich gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt bald einsperren, dass mich endlich wer aufholt. Dass endlich mal diese Grenze da ist. Und das hat sich sehr eingeprägt für mich, dass er 14-Jährige gesagt hat, ich sperre es mir jetzt bitte endlich ein, weil ich höre sonst, also ich brauche endlich diese Grenze.
Ehrlich.
Ja, das war total. Ich habe das wissbarende Begegnung.
Ja. Und dann kann ich ja sagen, okay, was würdest du brauchen, dass es gar nicht so weit kommt? Mhm. Welche Form der Grenze würdest du brauchen?
Ja.
Und dann schauen wir das mit Grenze vorher ziehen, weil das muss dann nicht sein.
Mhm. Wir schon jetzt, also so Begleitung in jedem Fall, war früher nicht so das Ding. Aber da schauen wir jetzt schon, dass wir besser begleiten, auch wenn es so weit kommt, weil gerade eben diese Biografiebrüche sind extrem wertvoll.
Und ich finde es super, wenn ihr das macht, weil eins ist schon geil, also sie sind schon sehr einsam da drin. Also unsere Jungs, die eine müssen, gell, weil halt Widerruf ist oder eben noch was nachgeheilt hat oder weil sie eben sehr wohl wieder aufs Careboard geschlagen haben, das sagen sie uns schon ständig, dieses zumindest eben, dass sie einmal im Monat den Besuchskontakt von uns nach wie vor haben und eben die Briefe plus eben Geburtstag, Weihnachten, Ostern, eben so die Sonderkarten, das macht sie stärker. Weil sie vergleichen sie mit den anderen, die gar niemanden haben. Wo sie sagen, das ist zumindest besser als nichts und das ist so das Dasein. Also ich finde das ganz wichtig, dass ihr das tut. Gell? Weil man vergibt sich ja real nichts, was? Ja, ist ja kein Auftrag.
Eine lustige Geschichte ist, sehr viele haben ja eben, ja, und wir haben lange darüber diskutiert und wir jetzt irgendwie Video telefonieren und so weiter.
Das müsst ihr machen. Also das tue ich zum Beispiel nicht, weil im, also da, aber das ist halt, bei uns sicherlich ein anderer Zugang vom Arbeiten. Ich muss rechtlich straight sein. Also ich darf mir selber nichts im Strafrechtsbereich erst rechnen mit denen, was über die forensischen Ebenen, ebenso wie Gerstorf oder Hittenberg, was wenn sie da kommen und die drauf kommen, wir telefonieren mit denen. Ich meine, ich verscheiße, Entschuldigung, nicht, oder nicht mit den Richtern, mit denen wir kooperieren. Da will ich straight. Ihr habt mehr Spielraum, ja? Weil wir haben eine ganz andere Auflagen dann mit denen. Da könnt ihr sehr wohl diskutieren. Ich kann es mir nicht erlauben, weil dann vertue ich es mir auf der Ebene in der Kooperationsarbeit. Dann kriege ich sie gar nicht mehr in die Form. Ja, das ist eher klar. Aber ich weiß es ja, ja, sie haben alle Hände, es ist alles. Also, nicht so, ja. Sie kriegen auch alles an Substanzen, was sie benötigen. Ja. Ist ein Thema. Aber soweit könnt ihr euch was mitnehmen von heute. Wie gesagt, das ist halt echt so ein Crashkurs, so praktisch als möglich für euch runtergebrochen. Es ist halt ein Bruchteil von dem Thema.
Ich finde es trotzdem so wertvoll, es immer wieder zu thematisieren und sehr bewusst zu machen. Da war jetzt sicherlich auch nicht alles nicht für mich, aber das wieder herholen und das wieder erinnern, erstelle einfache Fragen. Und das sind so wertvolle Hinweise, die man dazwischen das glaube ich einfach holen muss, damit man wieder gut weiter tun kann. Das ist schon sehr, sehr wertvoll, auch wenn es kurz, also ich bin mir sicher, du hast viel mehr zu sagen, ja, und ich könnte auch noch viel länger zuhören, aber es ist in dieser kompakten Form sehr wertvoll. Mhm.